Der Magun ist relativ bekannt, Sprecher des Chaos Computer Club und seit letztem Jahr auch europäischer Direktor in der ICANN. Mehr muss ich eigentlich nicht sagen, wie Ablauf.
Gut, ich war lange nicht mehr in der Universität und weiß also nicht, ob ich wissenschaftlichen Anforderungen gerecht werde. So viel vorab. Außerdem rede ich hier ja ein bisschen darüber, sozusagen, wie ich glaube, wie technische Parameter von Kommunikationsstrukturen eben auch die Art und Weise, wie Kommunikation stattfindet und damit letztendlich politische Auswirkungen haben. Jetzt haben wir hier allerdings auch schon wieder so eine Raumgestaltung, die sehr auf Frontalunterricht optimiert ist. Den möchte ich hier nicht geben. Ich würde also dazu einladen, mich jederzeit zu unterbrechen und das hier so interaktiv wie möglich zu gestalten, auch wenn es vielleicht nicht durchgehend üblich ist in Hörsälen wie diesem. So viel sozusagen vorweg ganz kurz. Um dann sozusagen auch nochmal ganz kurz den CCC vorzustellen, der ist zwar bekannt, aber oft auch mit so einer Vielzahl von historischen Missverständnissen verbunden. Der Chaos Computer Club hat sich zu Anfang der 80er Jahre zusammengefunden als Gruppe von Computerfreaks, die sich für, sagen wir mal, elektronische Kommunikationsmöglichkeiten interessiert haben. Allerdings war eben die Ausgangsvoraussetzung in diesem Zeitraum, dass der Zugang zu den Netzen für Normalsterbliche nicht so direkt gedacht war. Wir haben uns also die Zugangskennung von großen Unternehmen quasi ausgeliehen, in der Hoffnung, dass sie die dabei entstehenden Kosten von der Steuer absetzen als Förderung der Erforschung neuer Technologien durch die Jugend oder wie auch immer. Seit 1984 geben wir eine kleine Zeitschrift raus und machen einmal im Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr einen Kongress. Und 1986 war so ein bisschen der entscheidende Bruch vielleicht in unserer Geschichte. Damals hat der Gesetzgeber bestimmte Sachen eingeführt, die bis dahin nicht so richtig erfasst waren. Das zweite Wirtschaftskriminalitätsgesetz enthielt also so Sachen wie Ausspähen von Daten, Eindringen in Datenverarbeitungsanlagen, Verändern von Daten und all so ein Zeug, sodass wir uns quasi frei entscheiden konnten, ob wir jetzt 129a oder e.V. weitermachen. Das sind beides relativ beschissene Angelegenheiten. Das eine ist die kriminelle Vereinigung mit einem Haufen Unbequemlichkeiten, das andere der eingetragene Verein. Das ist auch ziemlich lästig. Aus Gründen der Bequemlichkeit haben wir uns dann allerdings doch auch im Sinne einer offensiven Tätigkeit eher für das Modell des eingetragenen Vereins entschieden, haben uns als solchen halt auch eine Satzung gegeben, wie man das so tut als Verein, und setzen uns also für Informationsfreiheit und Menschenrecht auf doch zumindest weltweite ungehinderte Kommunikation ein. Diese Angelegenheit mit der Informationsfreiheit hat natürlich womöglich sehr viel mit der Stoßrichtung dieser Tagung zu tun. Die Hackerethik stammt noch so aus dem Zeitraum Spät-70er Jahre, wo sich also verhältnismäßig viele Leute wenige Computer geteilt haben, die ein paar Regeln formuliert haben, wie man Wissen am besten miteinander teilt und auch Erfahrungen, das heißt auch Wissen über Probleme insbesondere miteinander teilt, damit eben die Entwicklung schnellstmöglich vorangeht, also als auch so ein bisschen Entwicklungsbeschleunigung, aber eben auch, um zu verhindern, dass jeder so in seinem Kämmerlein sitzt, nach außen hin so tut, als hätte er alles im Griff und man letztendlich gar nicht weiß, was passiert. Da kommen also so Ansätze wie der Zugang zu Computern und allem, was einem zeigen kann, wie die Welt funktioniert, sollte unbegrenzt und vollständig sein. Alle Informationen müssen frei sein. Ich will es jetzt nicht vollständig runterbeten, vielleicht nur kurz zu den letzten beiden Punkten. Wir haben natürlich dann auch so die ein oder anderen Erfahrungen in unserer Geschichte gemacht, beispielsweise so in Mitte der 80er Jahre, wo ein paar mehr oder weniger durchgeknallte Teenager auf die Idee kamen, für den KGB in Rechner einzudringen und denen dieses Know-how dann zu verkaufen, wo wir uns also nicht nur mit einem Haufen von Ermittlungsorganen auf einmal herumärgern mussten, sondern eben auch mit der Frage, ist das überhaupt noch Hacken? Also hat das noch was mit unserer Philosophie zu tun, wenn Leute sich dafür bezahlen lassen, in Computer einzudringen und Wissen rauszutreiben? Natürlich haben die das nach eigenen Aussagen nicht nur wegen dem Geld gemacht, sondern auch um das Gleichgewicht auf diesem Planeten im Bereich der Rüstung und so weiter und so fort. Bloß man muss schon sagen, dass das natürlich auch, also man kann natürlich alle Taten irgendwie rechtfertigen. So ist das nicht. Nun gut, also da kommen jedenfalls noch diese letzten beiden Punkte her mit den Mülle nicht in den Daten anderer Leute, auch so ein bisschen als eine Benimmregel und vor allem aber so ein bisschen der Grundsatz, öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Diese Forderung mit dem öffentlichen Daten nützen, die sehen wir natürlich sehr weit, da sagen wir ganz klar, die Netze sind ein wunderbares Instrument dazu, um jedem Netzteilnehmer die Informationen, die ihn betreffen und auch potenziell betreffen, zugänglich zu machen. Stichwort maschinenlesbare Regierung als eine Forderung jetzt noch so ein bisschen aus dem Zeitraum stand, wo die Regierung erstmal den maschinenlesbaren Personalausweis eingeführt hat und ähnliches. Aber natürlich auch das Problemfeld private Daten schützen. Geht es jetzt hier nicht um diese Angelegenheit auf dieser Tagung, aber muss man natürlich auch sehen, dass die Netze mit zunehmender Transparenz auch Werkzeuge für den Einzelnen erfordern, sich da um seine Privatsphäre zu kümmern. Jetzt bin ich ein verrutscht, vielleicht gehe ich mal kurz hierhin zurück. Gut, praktisch sind wir organisiert in relativ dezentraler Art und Weise. Wir haben in verschiedenen Städten, Hamburg, Berlin, Köln, bald wohl auch Frankfurt, Trupps, die sogar Räume haben. Wir haben ansonsten so Chaos-Treffs. Weiß ich, hier gibt es möglicherweise sogar einen vor Ort. Ich bin da nicht so durchgehend toll informiert. Das Ganze ist natürlich aber auch hochgradig eine vernetzte Szene durch Mailinglisten und so weiter und so fort. Muss ich, glaube ich, hier niemandem groß erklären, zunächst einmal. Sonst unterbrechen, wenn Fragen. Ich habe mir jetzt sozusagen als Struktur überlegt, dass ich auch nochmal ganz kurz die technische Entwicklung von Kommunikationsräumen sozusagen skizziere, damit man ein bisschen einen einheitlichen Stand hat. Ich weiß nicht, wie hochgradig hier die Vorkenntnisse in Sachen Computernetze sind. Ich habe schon vernommen, es ist hier mit Computerfreaks durchseucht und die Sozialwissenschaftler fühlen sich schon in der Minderheit oder so. Also wenn es irgendwie total gaga ist, dann kann ich das auch überspringen. Ich fange einfach mal an und halte das vielleicht nicht ganz so ausführlich. Basis oder Ausgangsvoraussetzung jetzt für uns als Herangehensweise an elektronische Netze war natürlich erstmal das Telefonnetz. Das Telefonnetz hat verschiedene Eigenschaften, zum einen eben eine Echtzeitbandbreite, das heißt eine reale sozusagen Bandbreite, die zur Verfügung steht für Datenübertragung als eine der Eigenarten, das andere aber auch eine zeitabhängige Tarifierung und das ist eine wenig freien Datenfluss förderliche Eigenart sozusagen. X25 oder auch in Deutschland bekannt unter dem Namen DATEX-P, das war so das Netz, was wir dominant in den 80ern genutzt haben, um uns dann mal anzugucken, wie Computernetze eigentlich funktioniert. Also gibt es heute auch noch, ist kaum noch verbreitet, im Wesentlichen zu Point-of-Sale-Systemen, das heißt Geldautomaten, Tankstellen und ähnliches sind damit vernetzt, machen Kreditkarten und ähnliche Kleintransaktionen. Das Besondere daran ist, man zahlt sozusagen nicht für die Zeit, sondern für die Anzahl der übertragenen Bytes und das in relativ pauschalisierten Entfernungszonen. Also innerhalb von Deutschland wird da kein Unterschied mehr gemacht. Es gibt auch gerade noch mal eine Zone Europa und eine Zone Welt ungefähr. Das heißt, insbesondere wenn man nur sagen wir mal, einen überschaubaren Datensatz oder überschaubare Datenmengen zu übertragen hat, macht es unter Kostengesichtspunkten natürlich Sinn. Das Besondere daran vielleicht auch noch ist, es ist eine paketorientierte Vermittlung. Das heißt, man kann bei DATEX-P auch sagen, wie groß die Pakete sein sollen, so ein bisschen so ähnlich wie beim Internet. Aber wie gesagt, alles noch ein bisschen aus einer anderen Zeit stammt. ISDN brachte dann zunächst mal als Basis des Telefonnetzes natürlich eine Digitalisierung, das heißt auch eine drastische Reduzierung der Vermittlungszeit und eine Abrechnung nach immer noch zeitabhängiger Tarifierung, also immer noch Telefonnetz sozusagen, aber eben auch schon die Möglichkeit, virtuelle Standleitungen zu Pauschalpreisen zu bekommen. Und heute basiert das Netz natürlich hochgradig auf Standleitungen, die wo man pauschal für die Leitung zahlt und nicht mehr für die Zeit oder für die Anzahl der darüber übertragenen Bits. Auf dieser Basistechnologie aufbauen, natürlich klar, waren erstmal eigene Projekte, sowas wie Mailboxenrechner, die am Netz hingen oder am Telefonnetz hingen mit einem Modem, wo man sich nacheinander reinwählen konnte, wo es sehr wohl schon mal persönlichen Nachrichtenaustausch gab, aber zunächst mal vielleicht mal gerade mal ein schwarzes Brett, ein Bulletin Board, wie es hieß. Diese Systeme haben wir dann mal langsam vernetzt, dort ein Forward Prinzip auch wiederum unter Ausnutzung der ja nicht nur Zeit, sondern eben auch entfernungsabhängigen Tarifierung des Telefonnetzes, sprich eine Mail von, was weiß ich, Berlin nach München lief nicht von Berlin nach München, sondern nachts haben die Systeme sich in den jeweils günstigen geografischen Zonen angerufen und das hat dann mal 2-3 Tage gedauert, bis eine Mail von Berlin nach München wanderte, war aber entsprechend günstig, also war halt einfach so ein Faktor. Und heute haben wir natürlich immer noch Store und Forward im gewissen Sinne, aber eben online besahen durch Standleitung vernetzte Systeme mit auch einem Routing, das nicht mehr so starr ist, wie das damals genutzte, also wo man ein Netzteil ausfallen kann und dann kommen die Sachen immer noch an. Entscheidend jetzt für die Netzentwicklung war natürlich auch sozusagen erstmal die Entwicklung der Grundanlagen aus Sicht der Informatik und das hat schon relativ viel mit offenen Standards zu tun, sonst würde es das Internet ja in der Form nicht geben. Zunächst einmal hat man sich natürlich eingehend mit Übertragungsprotokollen und der eigentlichen Verarbeitung von Informationseinheiten beschäftigt. Das Prinzip der RFCs, dies wurde, kann man sagen, so in den 70ern erfunden, also die Request for Commons, die Möglichkeit, offene Standards auch offen heißt auch, dass jedermann sich im Grunde genommen an der Entstehung der Standards beteiligen konnte. Allerdings heißt das natürlich auch, dass um sich an der Entstehung von Standards zu beteiligen, man sich da auch entsprechend einarbeiten muss. Also es ist eine transparente Architektur und das hat sozusagen nichts mit Demokratie oder irgendwas zu tun. Aber es hat auch was ein bisschen, also man nennt das auch Kompetenzhierarchie, weil es ist klar, bei bestimmten Sachen kann man nur sozusagen mit den Details mitreden, wenn man sich damit auch entsprechend beschäftigt hat. Also es ist nicht unbedingt ein Demokratiemodell, sondern erstmal ein Modell, wie technische Standards im Internet entstanden sind. Klar ist natürlich, der Schwerpunkt war dann irgendwann mehr auf der Darstellung der Informationen, grafische Benutzeroberflächen und all das sind ja heute auch mehr dominierend. Die Vermittlungsseite entwickelt sich zwar weiter, aber zunächst mal ist da eine Basis vorhanden. Das heißt, von den Möglichkeiten dieser Softwareentwicklung hieß das auch zunächst einmal in der Mailbox-Paradigma gesprochen sozusagen, das war erstmal ein Informationspool, das war erstmal eine gemeinsame Festplatte, könnte man sagen, die sich ein paar Leute geteilt haben. Heute haben wir natürlich mehr und viele Kommunikationsräume mit bidirektionalen Kommunikationsdiensten oder die durch bidirektionale Kommunikationsdienste möglich geworden sind, also sowas wie Mailinglist, Newsgroups und so weiter und so fort, als verschiedene Kommunikationsräume, die jeweils durch die Architektur auch in unterschiedlicher Art und Weise eben moderiert, unmoderiert, zu bestimmten Themen oder offen oder wie auch immer institutionell oder nicht institutionell angesiedelt, da so ihre Gestaltung haben. Das Netz selbst ist natürlich im Wesentlichen nicht nur eine Frage der Protokolle, das heißt, die Entwicklung jetzt von UUCP, also Unix als Betriebssystem, das entscheidend der Vernetzung dadurch Aufschub geleistet hat, dass es eben Vernetzungseigenschaften schon im Betriebssystem hatte und kein Mailbox-Programm oder was mehr benötigte. Aber eben nicht nur auch das TCP-IP-Protokoll, sondern wesentlich war und ist für das Internet natürlich auch, dass die Computer einen gemeinsamen Adressraum haben, sprich sich finden in ihren Kommunikationswegen. Und damit dieser Adressraum nicht nur von Maschinen genutzt werden kann, sondern auch von Menschen, eben auch das Domain-Name-System. Und hier fängt sozusagen bereits ein Bestandteil an, der im Gegensatz zum Rest des Netzes, wo man sagen kann, das ist relativ anarchisch und relativ dezentral alles strukturiert. Das Domain-Name-System ist, wenn man so will, das Single Point of Failure des Internets. Es ist zentralistisch, es ist hierarchisch, es basiert im Wesentlichen auf einer einzigen Datei, dem sogenannten Rootzone-File, das durch die Rootname-Server, wie man sie nennt, runterkopiert wird und in denen die generischen Top-Level-Domains, also sowas wie com.org.net, aber auch die landesspezifischen Top-Level-Domains, die sogenannten Country-Coded Top-Level-Domains, zugewiesen sind. Diese Zuweisung erfolgte zunächst bis 1998 durch jemanden namens John Postel. John Postel war, wenn man so will, sehr wohl noch einer dieser Althippies mit den langen Bärten, allerdings auch schon unter Finanzierung des Verteidigungsministeriums und hat im Wesentlichen nach dem First-Come-First-Serve-Prinzip, also sowohl die generischen Top-Level-Domains, die com.org.net, als auch die Country-Coded Top-Level-Domains zugewiesen. Also die Tatsache, dass heute die .de, der .de-Namensraum von der DENIC verwaltet wird, hat schlicht und ergreifend damit zu tun, dass da mal jemand angerufen hat und gesagt hat, sag mal, wir sind hier irgendwie in Deutschland und Deutschland müsste doch nach ISO 3166-2 eine .de Top-Level-Domain haben, hat es aber noch nicht, wollen wir haben. Und dann hat er gesagt, ja gut, hast du die und die IP-Nummer, trage ich ein, schönen Tag. So ist das sozusagen, also natürlich leicht vereinfacht dargestellt, gelaufen. Es war die Zeit, wo, also wie gesagt, ein Mann im Wesentlichen diese Datei gepflegt hat und auch die entsprechenden Protokollnummern für die Dienste, die auf dem TCP-IP-Protokoll beruhen. Das Ganze hieß damals dann, also irgendwann war einem schon bewusst, dass das, was er da macht, eine Art von Institution darstellt. Das hieß dann IANA, die Internet Authority for Names Assigning. So. Mein Gott. Diese IANA ist dann quasi, also hier DNS auf Basis des Root-Zone-File, ist ganz kurz hier noch der RFC erwähnt, nachdem er sozusagen das Ganze strukturiert hat. Also er hat sich ursprünglich mal einen Nachmittag hingesetzt und diese Struktur ausgedacht mit den COM-Org-Net und so weiter und so fort. 1998 war dann so der Zeitpunkt erreicht, wo zum einen das Internet schon längst natürlich eine enorme wirtschaftliche Bedeutung bekommen hatte und auch verschiedene Länder sich der Tatsache bewusst waren, dass das Internet sozusagen eine wichtige Entwicklung nicht nur für ökonomische, sondern auch für kulturelle und soziale Belange darstellt. Und es gab dann entsprechende Anregungen, sozusagen diese Funktion. Also viele Leute aus der Wirtschaft waren schlicht entsetzt, als sie hörten, dass da irgendwie ein bärtiger Hippie, der noch nicht mal Schuhe trägt, weltweit sozusagen hier dafür verantwortlich ist, im Internet die Protokoll- und Adressräume zuzuweisen. Und es kam dann die Forderung auf, bei den Vereinten Nationen eine Institution anzusiedeln, eine Treaty Organization, wie man sagt, um also diese Belange entsprechend durch eben Beteiligung der Regierung auf diesem Planeten professionell und mit Schuhen und so weiter und so fort und mit Krawatten durchzuführen. John Postel hat es vorgezogen, 1998 dann zu versterben. Hat sich dann einen Herzinfarkt zugelegt und ist dann sozusagen knapp vor der Gründung von ICANN als derjenige, der sich im Zweifelsfall damit hätte rumärgern müssen, hat er diesen Planeten erst einmal so verlassen. ICANN ist nun allerdings nicht eine bei den Vereinten Nationen angesiedelte Treaty Organization oder irgendwas, sondern die amerikanische Regierung hatte natürlich ihre eigenen Vorstellungen. Die Vereinten Nationen unterliegen, das ist wohl allgemein bekannt, nicht so sehr dem Einfluss der amerikanischen Regierung, wie es andere sogenannte internationale Institutionen tun. Und man hat also, die amerikanische Regierung hat sozusagen eine Alternativstruktur geschaffen, weil sie eben die Bedrohung für sie aus ihrer Sicht gesehen haben, dass das den Vereinten Nationen übertragen wird, und haben ICANN gegründet. ICANN ist eine Firma nach kalifornischem Recht, die als Non-Profit-Firma sozusagen hier diese Angelegenheiten betreibt. ICANN hat auch eine Institution namens GAC, das ist das Governmental Advisory Committee, also eine gewisse beratende Funktion. Man hat den anderen Regierungen, natürlich, man hat die nicht vollkommen von den Kopf stoßen können und sagen können, also das machen wir, die Amerikaner, jetzt alleine, sondern man musste denen natürlich das Gefühl haben, sie seien in irgendeiner Form beteiligt, und hat ihnen also ein Beratungsgremium geschaffen, wo man dann in sinnlosen und sehr langen Arbeitssitzungen über alles reden kann, aber keinen Einfluss hat. Das ist ja auch ansonsten so üblich, aber das ist vielleicht ein andermal. Das ist sozusagen ein Entwicklungsstrang. Die weiteren Entwicklungsstränge, ich stelle jetzt sozusagen hier so ein bisschen Entwicklungsstränge gegenüber, vielleicht zeitlich nicht ganz jetzt sozusagen von oben nach unten zählend. Klar ist natürlich, dass sich im Netz auch eine Menge verändert hat, und zwar durch die Kommunikationsdienste im Sinne von, dass eben aus rein technischen Diensten zunächst einmal, also sowas wie Telnet als Remote Access File Transfer Protokoll, Gopher war, kann man sagen, der erste Versuch, überhaupt strukturiert Informationen über das Netz zugänglich zu machen. Gopher ist noch das Prinzip der Baumstruktur, das heißt, man hat, was weiß ich, Obst-Gemüse-Auswahl gehabt, dann bei Obst konnte man Äpfel, Birnen auswählen und sich dann, man nennt das, von Ast zu Ast hangeln und dann eben bei der Information zu landen, die man eigentlich sucht. Das Ganze ist natürlich relativ mühselig in Bezug auf die notwendige Vorstrukturierung. Und ist, man kann sagen, auch mehr oder weniger schlicht verstorben, als dann eben die Hypertext Markup Language beziehungsweise das eben Hypertext Transfer Protokoll, wir sagen HTML, Web aufkam, wo man eben einfach Begriffe, Objekte miteinander verknüpfen kann durch einfachen Mausklick und nicht mehr diese Vorstrukturierung braucht, also wo man direkt einen Begriff mit einem Bild oder mit einer Datenbank oder was auch immer verknüpfen kann. Das hat natürlich zunächst einmal auch das ist jetzt sozusagen wieder dieselbe Zeitlinie in Bezug auf die Anwender oder die Nutzungsgruppen des Netzes hier Auswirkungen gehabt. Das sind natürlich auch Wechselwirkungen zwischen jetzt technologischen Entwicklungen und Nutzungsgruppen. Das heißt, am Anfang waren das natürlich eher Computerfreaks, die sich gefreut haben, überhaupt eine Technologie zusammengekriegt zu haben, mit der man irgendwie kommunizieren kann. Das Kommunikationsniveau war eher so bei CB-Funk angesiedelt, also hallo, hier bin ich, schön, dass wir miteinander reden können, und Computer waren natürlich auch eher noch Experimentgeräte, die dann auch mal, wo dann auch noch mal viel zusammengebrochen ist. Wissenschaftler und Universitäten waren natürlich die ersten, die zum einen strukturell und damit auch finanziell überhaupt anständig mal dafür gesorgt haben, dass es sowas wie Internetstrukturen gibt. Und zum anderen, die auch, wo also erstmals auch Nutzungsgruppen im Netz waren, die nicht wegen der Technologie selbst, wir sagen wegen der tollen Art und Weise, hier kommunizieren zu können, sondern wegen den Inhalten, wegen der Möglichkeit, hier tatsächlich Inhalte auszutauschen, Dissertationen zugänglich zu machen, Wissenschaftler, die sich in Mailinglisten international vernetzt haben und so fort. Das heißt, da sind dann auch erstmals so ein bisschen Inhalte ins Netz geschwupst, und dem folgten dann die Kommunikationsfreaks. Damit meine ich jetzt aber, auch wenn der Begriff damit vielleicht leicht assoziiert ist, nicht etwa irgendwelche Jesuslatschenträger nach den bereits beschriebenen Modellen, sondern Leute, die, ich sag mal, in sehr unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen erkannt haben, dass Netze eigentlich Strukturverstärker sind. Das heißt, dass man damit bestehende Strukturen verstärken kann und auch quasi neu aufbauen kann. Also es sind genauso, sagen wir mal, 86 zum Beispiel war Tschernobyl, die Geschichte, dass irgendwelche Bürgerinitiativen dann angefangen haben, Strahlennetzwerke dezentral aufzubauen, weil man den staatlichen Messwerten da nicht Glauben geschenkt hat oder da zumindest nochmal eigene Messwerte haben wollten, um die dann miteinander auszutauschen. Es sind aber auch genauso Leute, um mal ein dazu passendes Gegenbeispiel zu wählen, in vielleicht Unternehmen der Kernkraftwerksindustrie, die sich damit global vernetzt haben, um noch mehr Kraftwerke aufzustellen und das besser zu kommunizieren. Also nichts weiter als eine Verstärkung bestehender Strukturen im gewissen Sinne. Diejenigen, die dann unter den Computerfreaks eher als Mäuseschubser und Legastheniker bezeichnet werden, mittlerweile gibt es natürlich eine gewisse Akzeptanz, dass auch Leute, die nicht wissen, wie so eine Maschine strukturiert ist und wie das innerhalb eines Siliziums da so abgeht, einen gewissen Anspruch oder eine gewisse Berechtigung haben, Computer zu benutzen. Auf der anderen Seite ist natürlich klar, dass wir auch irgendwo in eine Gesellschaft schlittern, die eben hochgradig und nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch durch die sozialen und kulturellen Anwendungen von dieser Technologie abhängig ist und wo dann etwaige Probleme im Zusammenhang mit der Technologie eben von einigen wenigen abhängen, die noch so grob wissen, wie das Ganze funktioniert. Nächste Betrachtungsweise könnte man dann sozusagen dem nochmal anschließen. Das sind vielleicht auch eher Begriffe, die so bekannt sind. Sind dann natürlich die Anwendungen, die traditionell ja ein bisschen mehr im Vordergrund stehen. Klar ist erstmal so aus der Geschichte war das, wie gesagt, erstmal, ich sag mal, teilweise eine gemeinsame Festplatte, also ein gemeinsamer Informationspool, das einfache Teilen von Informationen. Der Begriff soziale Vernetzung ist natürlich umstritten, das möchte ich ganz klar sagen, und ich habe zudem auch keine so klare Meinung sozusagen. Es gibt also lange Diskussionen darüber, und die laufen seit 10 Jahren und die werden auch noch weiterlaufen, inwieweit denn tatsächlich soziale Netze durch technische Netze entstehen. Klar ist natürlich, technische Netze können bestehende soziale Netze verstärken, aber inwieweit sozusagen dadurch, dass Leute beispielsweise in einer Newsgroup oder Mailingliste tatsächlich miteinander Bits austauschen, auch soziale Interaktion entsteht, das sei sozusagen mal schlicht und ergreifend dahingestellt. Klar ist aber natürlich, es kann irgendwie zum Aufbauen sozialer Beziehungen, kann das als niederschwelliges Mittel dienen und so weiter und so fort. Also das will ich hier nur so andeuten, um auch vielleicht die eine oder andere Euphorie, die es im Zusammenhang mit diesem Netz gibt, leicht abzudämpfen. Es gibt natürlich dann verschiedene andere Betrachtungsweisen, wenn man sich so Kommunikationsarchitektur oder Netzarchitektur anguckt. Man kann sagen, es gibt ja dann auch noch diesen Begriff Cyberspace oder auch virtuelle Realität oder virtueller Raum. Also es gibt natürlich mindestens so viele Realitäten in diesem Netz, wie es Nutzer gibt, wie das mit Realitäten so ist. Zunächst einmal spaltet sich das natürlich im gewissen Sinne auf in einen sehr individuellen Kommunikationsraum. Jeder bestimmt ja selbst, welche Netze, Dienste, Realitäten er da wahrnimmt oder eben nicht. Und zum anderen gibt es aber natürlich auch sowas wie einen öffentlichen Kommunikationsraum, also sowas wie Newsgroups, wo man nicht klar sagen kann, wer zu einer Newsgroup dazugehört oder nicht dazugehört, sondern es ist schlicht ein öffentlicher Platz, der einem bestimmten Thema gewidmet ist, den man betreten kann, den man auch wieder verlassen kann, den man betrachten kann, ohne ihn zu betreten. Also da gibt es ja sozusagen alle Optionen. Generell gibt es aber, kann man glaube ich schon auch sagen, wiederum in Bezug auf die unterschiedlichen Anwender, das sind natürlich verschiedene Herangehensweisen und das hat wahrscheinlich auch was mit globaler Sicht des ganzen Planeten zu tun, verschiedener Nutzer gibt. Es gibt Leute, die sehen im Netz mehr einen öffentlichen Raum, ganz generell, um eben solche Sachen auszutauschen. Und es gibt eben die, die darin eher einen Marktplatz sehen, sei es jetzt noch im positivsten Sinne des Wortes vielleicht der Marktplatz der Ideen, sondern eben auch ganz klar im kommerziellen Sinne. Da kommen dann auch diese Begriffe wie E-Commerce und E-Business, was die auch immer bedeuten sollen, hat ja auch noch keiner herausgefunden. Aber klar ist natürlich, es gibt Leute, die glauben, also man kann hier Produkte verkaufen und Versandhandel betreiben und was nicht alles. Das heißt, es gibt zunächst mal verschiedene Visionen, Leitbilder oder auch eben die offene Frage und die von sehr vielen unterschiedlichen Leuten unterschiedlich beantwortete Frage, was denn das eigentlich ist, das Netz in Bezug auf als Medium, als Möglichkeit, damit irgendwie aktiv zu werden. Ich habe hier mal eine so eine Betrachtungsweise mitgebracht, sozusagen ganz direkt. Es gibt natürlich Leute, die sehen da drin immer noch das Kanalmodell. Das heißt, die kommen aus einer bestimmten Medienwelt oder aus einer bestimmten Art und Weise, Medien zu gestalten. Das ist hier so eine Folie der Telekom, die habe ich vor einigen Jahren mal auf einer Tagung sichergestellt. Die haben sich das also so vorgestellt, dass hier ist sozusagen das Netz, hier gibt es dann den Hin-Kanal vom Netz zum Teilnehmer, nenne ich ihn jetzt erst einmal. Dann gibt es den Rückkanal über das Telefonnetz, der ist natürlich sehr viel schmalbandiger, wir sagen, nicht so geeignet, so viele Informationsmengen zu übertragen, als der Hin-Kanal. Es gibt die sogenannte Setz-Drauf-Kiste, die eben, oder auch Setup-Box, die eben aus dem Fernseher dann ein multimediafähiges Gerät macht. Und dann gibt es noch die beiden Interaktionsmöglichkeiten, die dem Teilnehmer hier zugewiesen werden, Order und Pay. Das ist... Das ist natürlich im gewissen Sinne das Modell der Supercouch-Potato, also die optimale Beeinflussung von Kaufentscheidungen und so weiter und so fort. Entschuldigung?
Das war 1995?
Moment. Ja.
Ganz fair ist das nicht?
Naja, du meinst, sie sind heute weiter. Na gut, ich meine heute... Nee, ich meine, kann ich gerne direkt drauf eingehen. Also wir haben ja heute die Tatsache, wir haben ja diese BK-Geschichte, die ist ja sowieso, BK heißt Breitbandkabelnetz, ist das Kabelfernsehnetz, wir alle wissen, das ist wirtschaftlich in unklaren Händen, weil es verschiedene Netzstrukturelemente gibt, die in unterschiedlichen Besitzverhältnissen sind und es schafft im Moment keiner, da eine einheitliche Struktur reinzubringen und sowas wie solche Dienste auch nur hinzukriegen oder zumindest nicht überregional. Was die Telekom ja jetzt zum Beispiel macht, ist, beschriften wir das Ding hier mal kurz neu, nehmen wir mal an, das Modell T-Online. So, T-Online stammt ja aus den Zeiten des BTX, bei BTX war es so 12 zu 75, 12.000 Boot in diese Richtung, 75 Boot in diese Richtung. Ist also sozusagen erstmal dasselbe Modell gewesen. Das hieß dann zwischendurch Datex J, Datex irgendwas, jetzt heißt es T-Online. Bei T-Online ist es natürlich so, der Benutzer hat schon hier auf dieser Schnittstellenebene zunächst einmal einen gleichberechtigten Zugang im Zweifelsfall, wobei DSL, also das T-DSL, das Telekom-DSL, immer noch nach diesem Muster hier agiert. Und das ist ja das, worauf ich eigentlich hinweisen will im Sinne der Kommunikationsarchitektur. Eigentlich ist T-Online für die meisten ja aber nur ein ISP. Wir sagen Internet Service Provider, ein Einstiegs- oder ein Einwahlpunkt, um ins Netz zu gehen. Die Telekom ist allerdings hochgradig bemüht, den lokalen Content-Teil will sagen, nehmen wir mal an, das hier ist jetzt sozusagen der T-Online-Server und hier links als Wolke hängt das Internet dran. Diesen lokalen Content-Teil stark, also den im Moment müssen sie ihn versubventionieren, aber sie wollen ihn ausbauen, weil sie natürlich sehen, was AOL macht. AOL ist von Time Warner gekauft und das heißt, AOL ist kein Internet-Service-Provider, sondern es ist ein Online-Dienst, der stark jetzt betriebswirtschaftlich gerade dazu umgebaut wird, um eben den Inhalte eines großen Medienunternehmens, das weltweit tätig ist, entsprechend zu verkaufen. Insofern sehe ich sozusagen das dahinterstehende Menschenbild und diese Einteilung in den Begriff Konsumenten. Und das ist sozusagen, was ich hier kurz gegenüberstellen möchte. Also ich habe, um das vielleicht nochmal anders zu verdeutlichen, mal eine Diskussion mit Helmut Thoma geführt, diesem RTL-Mufti. Und er sagte immer, nee, also interaktive Kommunikation, das will der Konsument doch nicht. Der Konsument, der will Sport, Spiel, Unterhaltung, vielleicht mal ein Krimi, vielleicht mal ein Porno. Aber wer will denn, wenn er abends nach Hause kommt von der Arbeit, wer will denn interaktiv kommunizieren? Und naja, ich sagte dann, okay, aber nehmen wir mal an, wir haben ein Gerät, das niederschwellig eben auch die Möglichkeit als Informationssender tätig zu werden, sozusagen den Zugang ermöglicht, dann kann es ja auch sein, dass sich sozusagen die dominante Anwendung einfach mal verschiebt. Klar ist natürlich Web, wenn wir Web mit dem Fernsehen vergleichen, was ist das? Gaffen on Demand. Also wir sagen Auswahl von Seiten oder Auswahl von bestimmten Sachen, die man dann eben betrachtet. Das ist zunächst einmal nicht besonders viel was anderes als Fernsehen. Aber die Möglichkeit und der dominante Dienst im Internet ist ja beispielsweise von der Nutzung her E-Mail. Ne? Und aber gut, er sagt ja dann immer, nee, also der Konsument, der will das nicht. Und ich habe dann irgendwann ihn gefragt, ob er nicht mit sich mal vorstellen kann, was anderes als der Konsument zu sein. Weil ich sehe da erstmal einen Menschen vor dem Gerät und ob der Sender ist oder Empfänger oder was. Er antwortete gleich wieder, nee, also der Konsument, wieso sollte der als Teilnehmer und überhaupt? Das heißt, ich glaube, der ist ein bisschen auch gefangen gewesen in seiner Argumentation. Man muss aber auch sehen, diese Argumentation funktioniert für den Mann ganz gut. Und es gibt natürlich einen gewissen Anteil der Bevölkerung, die in diesem Modell sich ganz gut zu Hause fühlt. Ob sich das sozusagen, also ich glaube schon auch, das ist vielleicht auch eine biologische Frage, das wird sich auch verändern, aber zunächst mal möchte ich sozusagen gegenüberstellen, eben gegen dem, was ich jetzt mal das Netzmodell einfach nenne, wo ich natürlich erstmal nur den Teilnehmer sehe, der nicht festgelegt ist in seiner Rolle, auch wenn es natürlich auf beiden Seiten des Mediums Leute gibt, die das verwechseln. Also auch die sich im Laden die Packung Internet kaufen, nach Hause tragen und im Grunde genommen ähnlich wie ein Fernseher dann eben den Anspruch haben, jetzt gut unterhalten zu werden oder vielleicht noch lustige Sachen raussuchen zu können oder was weiß ich was. Also wie gesagt, dieser niederschwellige Kommunikationszugang scheint mir schon so eine entscheidende Angelegenheit zu sein, auch um zu anderen eben ja gesellschaftlichen Realitäten zu kommen. Und damit komme ich so ein bisschen zum nächsten Punkt. Was wir im Netz natürlich haben, ist dadurch, dass jeder potenziell als Sender reingehen kann, eine vielleicht realistischere Abbildung von gesellschaftlichen Realitäten, als wir es durch die Massenmedien zum jetzigen Zeitpunkt haben, wo es eben eingeschränkte Anzahl von Sendern gibt, die redaktionellen Richtlinien, Regierungsgesetzen und was nicht alles unterliegen. Das heißt aber auch, dass diese Abbildung natürlich auch sowas wie rechtsradikales Gedankengut, Missbrauch von Kindern und was nicht alles verfügbar macht, was ich zunächst mal wertfrei als, auch wenn ich das auch nicht durchgehend toll finde, aber eben oder vielleicht nicht wertfrei sagen möchte, das ist doch wichtig, dass wir mal ein realistisches Abbild haben von dem, was da draußen passiert, damit wir uns auch mit dem Problem auseinandersetzen können. Das ist natürlich im gewissen Twist auch zu Politikern, die eben noch in diesem alten Modell hier verhängen und die sagen, ja, aber die Gesellschaft muss doch geschützt werden vor bösem Gedankengut, die Kinder müssen beschützt werden vor Pornografie und so fort. Ich war mal bei den Landesmedienanstalten, die ja eigentlich die Rolle haben, private Fernsehsender beispielsweise zu überwachen. Das heißt, da gibt es Leute, die werden wirklich dafür bezahlt, 8 Stunden am Tag Fernsehen zu gucken und dann etwaige Verstöße gegen das Jugendschutzgesetz. Es gibt da ja sogar, naja, also die einzelnen Bestimmungen da, die kann man sich gerne mal, wenn man einen lustigen Nachmittag verbringen möchte, reinziehen. Da wird sogar die grafische Positionierung von Körperteilen unterschiedlich bewertet in Bezug auf welche Jugendgruppe das dann sehen darf. Aber gut, also die Tagung wurde eröffnet mit einem Vortrag, wo jemand sagte, naja, eigentlich ist das, was wir machen, ja ohnehin sinnlos, weil wenn sich jemand Pornografie angucken will im Fernsehen, dann kann er über Satellit sich schwedische oder skandinavische Fernsehsender angucken und das ist es dann. Wir können hier natürlich RTL und alle möglichen, können wir hier nach unseren Gesetzen versuchen zu erziehen, aber das wird niemand daran hindern, der sich Kram reinziehen will, sich diesen reinzuziehen. Und das heißt, Stichwort Medienkompetenz, Immunität der Gesellschaft vor schädlichen Informationen und so fort, ist jetzt nicht sozusagen das, worüber ich hier heute dann letztendlich mit euch diskutieren wollte. Aber sei nur mal angedeutet, ist dann natürlich auch eine Sache, mit der man sich auseinandersetzen muss, wenn das Medienparadigma erstmal darin besteht, dass da jeder auch als Sender reingehen kann, weil nicht jeder hat bereits die Vorbildung eines Redakteurs oder hat auch nicht unbedingt die Fähigkeit, Medieninhalte unterschiedlich zu bewerten, sie zu verifizieren, auch mal zu relativieren und so weiter und so fort. Nun gut, es gibt aber auch noch eine weitere Möglichkeit, das Ganze zuzuordnen, nämlich man kann das Ganze auch als Transaktionsnetz sehen. Das sind diese bereits mal kurz erwähnten Angelegenheiten, die vielleicht E-Commerce, E-Business oder wie auch immer heißen, neuer Markt. Das heißt, diese Modelle beruhen ja von ihrer Euphorie her im Wesentlichen darauf, dass man eben leicht und mit vergleichsweise günstigen Kosten eine Vielzahl von Nutzern erreichen kann. Deswegen kriegt jeder, der E-Mail hat, auch Spam in den Briefkasten, auch wenn 99,8%, die den Spam bekommen, kein Problem mit ihrer Schwanzlänge, mit ihren Kreditkartenrekords oder mit ihrem Übergewicht haben. So sind die 2%, die getroffen werden und die dann eventuell die entsprechenden Produkte kaufen, rechtfertigen sozusagen die Investition, weil das Versenden massenweise von E-Mails kostet fast nichts, wenn man es vergleicht mit Broschüren, Drucken, Versenden und so weiter und so fort. Das heißt, diese erleichterte Erreichbarkeit einer Vielzahl von Nutzern ist natürlich gegeben. Ob das Ganze sich dann auch von der Sicherheit und so weiter und so fort dafür eignet, da tatsächlich Transaktionen, Werte, Bestellungen, Kreditkartennummern und so fort drüber zu übertragen, ist eine ganz andere Diskussion. Die Euphorie ist ja auch schon hinreichend gedämpft, sodass, glaube ich, klar ist, wie meine Antwort dazu ausfallen würde. Ich sehe das natürlich nicht als Transaktionsnetz, aber gut. Sehr viel interessanter, und ich komme natürlich jetzt, ist vielleicht jetzt kein durchgehend visionärer Vortrag oder so, sondern ich möchte ja im Wesentlichen auch aufzeigen, wo so ein bisschen die Probleme in der Netzentwicklung liegen, das heißt, wo Begehrlichkeiten von verschiedenen Institutionen stehen. Das Netz hat ja so eine Eigenschaft, das ist eine Philosophie des Protokolls, dieses Free Flow of Information. Das heißt, es war auch mehr oder weniger erstmal eine technische Ingenieurregel, kümmere dich um deinen Datenfluss, lass den der anderen in Ruhe, um eben das parallele Entwickeln von Standards und Entwicklungen möglich zu machen, dass eben jeder schon irgendwo in seiner Suppe kochen kann, aber auch die der anderen eben durch die Leitung fließen lassen kann. Und darauf ausbauen sind natürlich auch offene und ausbaufähige Standards in erster Linie mal entstanden. Das heißt, die Möglichkeit eben auch auf unterschiedlichen Plattformen eben durch Offenlegung von Standards verschiedene Implementationen von Diensten und Ähnlichem durchführen zu können. All das hat sehr viel damit zu tun, dass der Kram im mehrfachen Sinne des Wortes offen war sozusagen, also sowohl dass da im Wesentlichen keiner ein Geheimnis draus gemacht hat, was er macht, aber auch eben die Interoperabilität dadurch sichergestellt war, dass eben klar war, wenn man da etwas entwickelt und das funktioniert, dann soll die Menschheit davon profitieren und jeder soll auch wissen, wie es funktioniert, damit man eben auch dazulernen kann aus den Fehlern und so weiter und so fort. Das Ganze, ja. Oh, ja, kann ich. Das können wir in den Preferences machen. Hättest du ruhig sagen können. Vorher meine ich, aber gut. Entschuldigung. Besser so? Ach so. Keine Ahnung, das müssen die da hinten sagen. Ja. Gut. Also, auf der einen Seite Philosophie der Netzstruktur, auf der anderen Seite hat das natürlich auch Auswirkungen auf die Verfügbarkeit von kulturellen Gütern, nenne ich es mal ganz vorsichtig, aus anderen Kulturräumen. Wir sagen, es gibt natürlich unterschiedliche Kulturräume, in denen unterschiedliche Pflogenheiten herrschen. In den USA haben wir ja die Freedom of Speech im Sinne von, wir haben da auch noch eine gesetzlich verankerte Recht auf Meinungsfreiheitsäußerung, das sogar Nazi-Propaganda, Hate Speech und alle möglichen Angelegenheiten eben einschließt. Und damit haben wir ja beispielsweise als Deutschland aufgrund einer gewissen historischen Entwicklung natürlich unsere Probleme mit der Verfügbarkeit von rechtsradikalen Gedankengut. Jetzt ist aber zunächst einmal da genauso wenig dran, viel zu rütteln, wie die deutsche Regierung hat ja nicht nur versucht, die amerikanische hier zum Einlenken zu bewegen, sondern auch beispielsweise die holländische Regierung. Deutschland ist also vor einigen Jahren mal damit vorstellig geworden, dass die Zeitschrift Radikal, die von einem holländischen Internet-Service-Provider verfügbar gemacht wurde, dass man damit eben ein Problem hat und dass man das doch unterbinden soll. Und als die holländische Regierung sich also damit konfrontiert sah, jetzt mal wieder nach 40 Jahren ein Ersuchen deutscher Behörden zu haben, Zensur auszuüben, hat man das nicht so positiv aufgenommen. Das heißt, hier sind natürlich zunächst einmal sehr unterschiedliche nationale Empfindlichkeiten verzeichnbar, genauso von der chinesischen Regierung, die hat dann gleich sozusagen die polizeiliche Registrierungspflicht für Internetbenutzer eingeführt und quasi ihren Bewohnern nur einen Intranet-Zugang, also hinter einer chinesischen Mauer, wir sagen einer Firewall, entsprechend mit Filterfunktionalitäten, ein Informationsministerium, wo mehrere tausend Arbeitsplätze geschaffen wurden, um eben entsprechende Klassifizierung von Internetinhalten durchzuführen. Ich glaube, kann man fortsetzen ohne Ende. Ich wollte es hier jetzt erstmal so grob andeuten. Klar, also wir haben auf der einen Seite nationale Empfindlichkeiten. Das Zeitalter der nationalen Empfindlichkeiten, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist vorbei. Aber es ist natürlich nicht vorbei in den Köpfen der Politiker. Wir sagen, man hat das dort vielleicht noch nicht so realisiert, wie man es an anderen Stellen schon getan hat. Es gibt aber auch andere Bereiche, die würde ich jetzt mal so als globale Empfindlichkeiten titulieren, sowas wie Kinderpornografie von mir aus, ist weltweit illegal. Das heißt, der Sender oder der Urheber innerhalb des Netzes von so Sachen ist ja ohnehin nach den Gesetzen seines Landes für das verantwortlich, was er tut. Und das ist bei Kinderpornografie relativ unproblematisch. Wenn man das entdeckt, kann die lokale Polizei, ganz egal wo die ist, tätig werden. Nun ist es allerdings so, dass sozusagen eigentlich hier immer noch das Territorial- oder das Souveränitätsprinzip gilt. Es gibt hier verschiedene Entwicklungen, die fragwürdig machen, wohin die Reise da gerade geht. Der Bundesgerichtshof hat im Dezember letzten Jahres in einem Urteil oder in der Revision eines Urteils einen australischen Staatsbürger, der in Australien auf einem australischen Server agierend den Holocaust leugnet, sozusagen entschieden, dass der nach deutschen Gesetzen also strafwürdig sich hier verhält und entsprechend gegen ihn ermittelt werden kann und man entsprechende Schritte einleiten kann. Was sozusagen das jetzt für Auswirkungen hat in Bezug auf andere Länder, nehmen wir mal an, ganz so die chinesische Regierung könnte dann natürlich auch gegen deutsche Studenten, die bestimmte Diskussionen führen, die nach den Gesetzen ihres Landes strafwürdig sind und sie dann bei der Einreise nach China vielleicht gleich erschießen oder ähnliche Sachen. Man könnte auch darüber nachdenken, dass Angehörige von Werbeagenturen westlicher Länder bei der Einreise nach arabischen Ländern dann gleich gewisse Körperteile abgeben können, weil die freizügige Darstellung von Frauenköpfen, also die bildliche freizügige Darstellung eben dort als Pornografie gilt und auch entsprechend sanktioniert wird. Aber gut, ich habe für unseren Kongress versucht, im Dezember noch einen der Richter des BGH-Urteils zu einer Diskussion zu kriegen über die erwartenden Auswirkungen dieses Urteils. Ich habe mit der Pressestelle des Bundesgerichtshofs telefoniert. Eine sehr freundliche Dame war am Telefon, die mir auch versprach, die Richter privat anzurufen und sie dazu bewegen, dass doch wenigstens einer kommt. Als ich ja sagte, naja, irgendwie hat der Fall schon auch eine Bedeutung, weil er wird ja auch international wahrgenommen, sagte sie, ja, die Botschaften von so 10 oder 15 Ländern haben ja auch schon angerufen nach dem Urteil gefragt. Und das ist natürlich eine Sache, die nicht nur lustig ist, weil man muss sehen, so absurd einem das vielleicht als deutscher Staatsbürger auch vorkommt, was wir hier an Demokratiesimulation haben und angesichts dem, was unser sogenannter Rechtsstaat hier schon an Zuständen hervorgebracht hat. Deutschland gilt international als vorbildlich demokratischer Rechtsstaat. Wie gesagt, ich kann nicht sagen, woran das liegt, ich kann nur sagen, dass es so ist. Und das heißt, dass man sich schon der Gefahr wehren muss, dass so ein Urteil, so absurd es uns auch vorkommen mag, schon Auswirkungen haben kann auf die Rechtsprechung anderer Länder. Schlimmer geht allerdings immer und in diesem Kontext ohnehin. Innenminister Schilly hat dann Ende Dezember, wie es kürzlich bekannt wurde, auch noch in einem Interview mit der Washington Post angekündigt, dass das deutsche Innenministerium amerikanische Server mit technischen Mitteln vom Netz nehmen will, wenn sie entsprechende Informationen verbreiten, die nach deutschem Recht sozusagen eben strafwürdig relevant sind, sprich wiederum Nazi-Propaganda und so fort. Und zum anderen, und das ist eine rechtliche Hilfskonstruktion, der Effekt der Straftat in Deutschland eintritt. Also so formuliert man das, wenn man von Land A nach Land B eine Handgranate schmeißt und die in B explodiert und man aber sagen kann, ich habe ja nichts Illegales gemacht hier, dann redet man von dem Effekt der Straftat, der eintritt. Das heißt, nehmen wir wiederum die chinesische Regierung, dass sie dann vielleicht deutsche Universitäten bald direkt angreift oder die arabischen Länder, die sich dann unmittelbar an den Webservern der Werbeagenturen hier vergreifen. Also keine Ahnung, was das für Auswirkungen hat. Klar ist natürlich, eigentlich ist das, und das meine ich sehr ernst, das ist eigentlich ein Aufruf oder auch eine Vorbereitung eines Angriffskrieges. Und weil man muss natürlich auch sehen, es gibt auch Information Warfare, es gibt jede Menge Nationen, die Regierungsstellen dazu ausgebildet haben, Computer fremder Länder anzugreifen und so fort. Also das heißt, was er sich hier, was hier sozusagen gerade an Büchsen aufgemacht wurde, das wird noch abzuwarten sein, ja.
Nachfrage direkt dazu, war das tatsächlich so zu verstehen, dass man von mir aus den Server daran hindern will, überhaupt irgendetwas Sinnvolles noch zu tun? Oder
ja.
Wollte man nur ihn vom deutschen Netz nehmen, den man sagt,
dass nein. Nein, man wollte direkt, also er hat von Denial of Service Attacks auch durch, was hat er gesagt? Also es gibt einen Wortlaut, es gibt gerade juristischen Streit darum, was er gesagt hat und was er nicht gesagt hat. Was allerdings, also es gibt keine klare, wie sagt man dazu, er hat es nicht klar abgestritten. Es gibt eine Presseerklärung des Bundesinnenministeriums von jetzt ungefähr 2 Wochen, wo es heißt, bla bla bla, man müsse mit allen technisch oder rechtlich zulässigen Möglichkeiten gegen die Sachen angehen. Und das Wort oder, also was heißt technisch zulässig? Also technisch zulässig gibt es ja in dem Zusammenhang, nichts ist Quatsch. Technisch sind halt bestimmte Sachen möglich. Und das heißt, dass man da offenbar ein bisschen drumherum eiert, aber im Wesentlichen schon sagt, ja, wir überlegen das. Und das, wie gesagt, ich halte das nicht für so lustig. Aber gut, kommen wir gleich nochmal drauf. Zunächst einmal wollte ich ja hier noch auf so ein bisschen ein paar Netzeigenschaften zunächst einmal eingehen. Klar ist natürlich, dass sich da in diesem globalen Kulturraum Internet, wie ich das jetzt mal in meiner üblich naiven Art, wie sie mir auch vorgeworfen wird, tue, sozusagen sehe, dass sich da ein bisschen globales Bewusstsein auch herausgebildet hat. Das heißt, es gibt natürlich auch Leute, die nicht innerhalb von Regierungen für irgendwelche Sachen zuständig sind, sondern die einfach als Erdenbürger sich im Internet tummeln und dann einfach auch feststellen, dass es eben unterschiedliche Kulturräume mit unterschiedlichen Eigenarten gibt. Und das kann ja auch fruchtbar sozusagen sein. In Bezug auf die Art und Weise, wie die Informationsökonomie im Netz funktioniert, ist natürlich ein wichtiges Schlagwort zunächst einmal Gift Economy oder auch Geschenkkultur als eine grundlegende Art und Weise, wie im Netz sozusagen gewirtschaftet wird. Das heißt zum Beispiel in den Newsgroups gibt es ja Leute, die machen FAQs, die schreiben lange Listen von oft gestellten Fragen und ihre Antworten, und das ist natürlich erhebliche Arbeit, wenn man sich da die Newsgroup den ganzen Tag reinziehen muss. Damit verhindert man eben, dass Leute, die zu einem Thema noch nichts wissen, wiederum die Newsgroup belästigen mit den schon 3000 Mal beantworteten Fragen. Diese Arbeit wird aber nicht bezahlt in Geld oder irgendwas, und von Wertschätzung kann man bekanntlich auch seine Miete nicht bezahlen. Aber was diese Leute natürlich tun, ist auf der anderen Seite, also kann sich auch jeder im Netz frei bedienen. Also zunächst mal ist es Geschenkkultur, jetzt kommt aber noch der Aspekt, wo die Leute dann auch ihre Miete bezahlen können. Und das ist natürlich ähnlich wie bei der Open Source Software, dass diejenigen, die sich zum Beispiel um eine FAQ bemühen, das heißt in einem bestimmten Themenkontext die Liste der oft gestellten Fragen und das Thema lange verfolgen, sind auch natürlich gefragte Experten für individuelle, vielleicht auch von kommerziellen Unternehmen, Entitäten oder wie auch immer gestellte Fragen. Und diese Leute können genauso wie in der Open Source Softwareentwicklung, wo zunächst einmal auch Linux von Tausenden von Leuten Arbeit reingesteckt ist, es ist ja wahrscheinlich auch schon hinreichend diskutiert worden, insofern ist aber, denke ich, klar, diese Leute sind gefragt, eben um individuelle Anpassungen zu machen, um diese Sachen zu beraten, und die können alle reichlich gut davon leben, dass sie bekannt sind, sagen, dass sie eben ihre Texte, ihre Arbeit anderen zur Verfügung gestellt haben, weil wenn die Arbeit gut ist, dann kann man das ja auch bewerten, dann weiß man auch, da sitzt jemand, der weiß, wovon er redet. Eine FAQ kann natürlich auch total stulle sein, dann wird man damit vielleicht kein Geld verdienen. Das heißt, es ist vielleicht sogar ein bisschen gerechteres Modell, wenn man nicht die Katze im Sack kauft, sondern weiß, was man da tut. Es gibt aber natürlich auch noch diesen garstigen Begriff von dem geistigen Eigentum. Das heißt, Musiker, Softwarehersteller oder ähnliches, vielleicht Frage dazu jetzt schon? Gerne.
Ich würde
Ich habe ja nicht, ja Moment, ich habe aber nicht gesagt, dass man damit hofft, Geld zu verdienen, sondern das tut man aus Interesse an dem Thema. Das ist auch übrigens die Frage, warum macht man Musik? Macht man Musik wegen dem Geld oder wegen der Musik? Also das ist natürlich auch erzeugt, möglicherweise auch andere Art von Musik in Anführungszeichen, sei diese Musik jetzt Texte, Software, was auch immer an geistigen, also selbst der Begriff Produkt finde ich schon schwierig, weil es sind irgendwie auch nicht Produkte, es sind ja bestenfalls Zwischenprodukte oder Bit-Anhäufung oder Nullen und Einsen in einer bestimmten Reihenfolge. Aber also die Motivation besteht ja nicht im Geld. Und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Faktor. Und damit ist vielleicht die Frage so ein bisschen beantwortet. Aber wie gesagt, es gibt halt auch andere Konzepte, die halt sich eher mit diesem, um diesen Begriff geistiges Eigentum drehen und die halt auf einer Kontrolloption beruhen. Und das Interessante am Netz ist aber natürlich, deswegen steht hier groß Freedom of Information, die Kontrolloption für nichtmaterielle Güter, die gibt es nicht mehr. Die ist schlicht und ergreifend vorbei. Man kann Datenverarbeitungsmaschinen, egal was man tut, nicht daran hindern, Daten zu verarbeiten. Und fundamentaler Bestandteil der Datenverarbeitung ist nun mal auch Bits zu kopieren. Und wir könnten uns jetzt noch über Begriffe wie Raubkopien unterhalten, was auch immer da geraubt wird. Da vermehren sich ja auch nur Bits. Klar ist natürlich, es gibt eine Vielzahl von Auseinandersetzungen, von Verfahren und Ähnlichem. Da komme ich später noch drauf, wo versucht wird, das Kopieren von Bits zu verhindern. Die Softwareindustrie versucht es seit den 80er Jahren, es funktioniert schlicht nicht. Und deswegen, und das ist, denke ich, eine der entscheidenden Fragestellungen, es gibt natürlich die Herangehensweise, man kann sagen, okay, warum soll es im Netz nicht eine gewisse Koexistenz geben? Auf der einen Seite machen wir unsere Open-Source-Entwicklung und keiner hindert mich daran, eine FAQ zu schreiben und die jedem zugänglich zu machen, dafür kein Geld zu verlangen und eben nach der Netzökonomie sozusagen dann mein Geld zu verdienen, und andere sollen doch von mir aus ein Buch darüber schreiben, sollen für dieses Buch exklusive Verwertungsrechte vermarkten, sollen dafür bezahlt werden, dass jede Kopie des Buches, des Geldbetrages ein bestimmter Prozentsatz an sie geht und so weiter und so fort. Bloß Bücher kann man einscannen, sind letztendlich auch nur Nullen und Einsen und können im Netz frei geschoben werden. Das hat nicht nur Napster sozusagen jetzt, ich meine, Napster hat es so, sag mal, DAO-kompatibel klar gemacht, aber jeder, der sich ein bisschen mit diesen Netzen beschäftigt, weiß das ja schon sehr lange, dass es einfach vorbei ist, diese Kontrolloption. Und man kann hier natürlich sich jetzt auf lange Debatten irgendwie einlassen, und ich befürchte, das werden wir auch tun müssen. Also ich glaube, es wird sehr schwierig im jetzigen Zeitpunkt, ich komme jetzt gleich so zu den Konflikten und den de facto Auseinandersetzungen, die da laufen, also die auch von mir mitunter postulierte Idee der Paralleluniversen, die leidet natürlich ein bisschen daran, dass es da einfach Leute gibt mit Geld und mit dem Rückgrat von sogenannten Regierungen, die sie dann eben für sich instrumentalisieren und die dann so garstige Leute mit Maschinengewehren rausschickt und sich irgendwie entsprechender Strukturen annimmt. Auf der anderen Seite haben sie den Krieg ohnehin verloren. Insofern können sie es auch sein lassen, aber das haben sie halt noch nicht alle eingesehen, weil darunter natürlich nicht jede Menge Unternehmen sind, die eine ganze Zeit lang mit so der Kontrolloption ihr Geld gemacht haben und das nicht mal so schnell weggeben wollen. Aber gut, ich habe also hier mal so verschiedene, das, was ich das Netz der Begehrlichkeiten nenne, erstmal versucht, so verschiedene Ebenen gegenüberzustellen, die ich, das ist jetzt auch eher eine Zusammenfassung, ohnehin alles schon ein bisschen erwähnt habe. Auf der nationalen Ebene, okay, wir haben irgendwie die Verantwortung des Urhebers, wir haben partiell natürlich sehr viel weitergehende Regulierungsangelegenheiten, wie das Informationsministerium in China und so fort. Auf der internationalen, also zwischen den Nationen laufenden Ebene, ist eine Annäherung natürlich nicht so einfach. Es gibt Politiker, die sagen dann immer, ja, aber was offline illegal ist, muss online auch illegal sein, und also man kann beliebigen Schwachsinn in dieser Richtung davon sich geben, und man kann natürlich auch glauben, dass wenn man nur alle Nationen in einen Raum steckt, dass dann irgendwann eine weltweite Richtlinie rauskommt, mit der alle glücklich sind. Da kann ich aber nicht dran glauben, weil wenn ich mir alleine vorstelle, die amerikanische Regierung, die deutsche und die holländische, wenn man die alle drei jeweils einen Vertreter in einen Raum steckt und die sollen sich jetzt einig werden in Bezug auf die Möglichkeiten hier, also wer was ins Netz stellen darf und wer was nicht. Ich vermute, entweder kommen die da nie mehr raus oder mit blauen Augen, aber es wird keinen in dem Sinne einheitlichen Standard da geben.
Ist nicht
Ja, da. Das wird.
Ja.
Das ist natürlich richtig, wobei da muss man zwei Ebenen unterscheiden. Geheimdienste dienen ja nicht unmittelbar der Sanktionierung von Inhalten, sondern der sozusagen längerfristigen Kontrolloption. Aber du hast natürlich recht, dass die Möglichkeiten der nationalen Strafverfolgungsbehörden ganz erheblich in der Ausweitung begriffen sind, nicht nur mit den ETSI-Standards in Deutschland, auch mit der Telekommunikationsüberwachungsverordnung, mit anderen Regulierungsangelegenheiten da. Bloß hat man damit ja noch nicht die Sache, also durch Überwachung hat man sie noch nicht unter Kontrolle. Also unter Kontrolle würde ich ja verstehen, wenn man es verhindern kann, dass tatsächlich rechtsradikales Gedankengut hier abrufbar ist. Natürlich kann man durch Überwachung das entsprechend sanktionieren und man kann, und da liegt natürlich die Gefahr drin, einem Großteil der Bevölkerung, der sich eben auf dem Klicki-Bunti-Niveau verhält, es technisch durch entsprechende Hemmschwellen und auch durch entsprechende Sanktionierung ziemlich schwierig machen, in den Genuss der eigentlichen Free Flow of Information sozusagen zu kommen. Und das ist natürlich eine der wesentlichen Fragen, inwieweit ist das hier tatsächlich eine gesellschaftliche Option für die breite Masse oder wie man sie auch immer nennt, oder inwieweit ist das dann irgendwie die Möglichkeit von ein paar Hackern und ein paar Computerfreaks oder so, ja.
Ja. Ist es nicht so, dass das nicht auf ja, jetzt eine andere Ebene, ein neues Medium übertragen werden soll, eine Kriminalisierung, ja, wo früher auch schon ganz klar war, man kann es nicht verhindern, es gibt einfach gute Gründe dafür, zum Beispiel das Bankgebäude oder eine Bank zu übertragen. Nur, dass ja, eben der psychologische Druck aufgebaut werden soll, wenn man das macht, dann sieht man sich in die Gefahr, zum Beispiel 15 Jahre in den Knast zu kommen oder so. Also, ist das nicht die Sache, wo man eben auf der moralisch-gesellschaftlichen Ebene versucht, eben zu steuern?
Ja gut, aber ich meine, ich komme gleich noch zu so bestimmten Umgehungsmöglichkeiten, die dann außerhalb der nationalen Sanktionierbarkeit liegen. Richtig ist natürlich innerhalb des in Anführungszeichen nationalen Rahmens. Wir sagen, wenn du dich in Deutschland befindest, dann wirst du dich irgendwie mit deutschem Gesetz herumärgern müssen, ob dir das gefällt oder nicht, ob du im Internet tätig bist oder über die Straße läufst. Ne? Bloß in diesem zwischen den Nationen liegenden Rechtsfragen, da sehe ich hier zumindest, ich weiß nicht, ob ich das eine Chance nennen soll, aber da sehe ich sozusagen nicht so sehr die Sanktionierbarkeit. Es kann natürlich passieren, dass Chile sich durchsetzt, dann würde das dazu führen, dass die Informationsfreiheit des Internets die Reisefreiheit im sogenannten wirklichen Leben einschränkt. Ist auch eine mögliche Vision sozusagen. Ist keine besonders tolle, aber wir werden das sehen. Also ich würde jetzt erstmal nochmal kurz weitermachen, einfach weil ich noch auf ein paar andere Aspekte komme, die sozusagen vielleicht auch klar machen, welche Umgehungsmöglichkeiten da noch bestehen. Also das waren jetzt ja auch erstmal sozusagen zwei Ebenen, nämlich die nationalen und die zwischen den Nationen ablaufenden Ebenen. Und jetzt komme ich nochmal sozusagen zur globalen Ebene, wo die Begehrlichkeiten, das Internet zu kontrollieren, gerade am Walten sind. Ich bin ja jetzt zufällig durch die absurde Situation, dass ICANN ein bisschen das Problem hatte, dass sie durch Gründung der amerikanischen Regierung und auch durch vollständige Besetzung des ersten Direktoriums durch die amerikanische Regierung in einem gewissen Druck waren, eben ihre Legitimität zu simulieren, noch zumindest. Das heißt, man hat 5 der 19 Direktoren im Netz in Anführungszeichen gewählt. Es waren sogenannte offene Wahlen, von denen natürlich nicht jeder wusste, die zu relativ absurden Zuständen geführt haben. Das alles wäre jetzt ein Vortrag für sich, deswegen halte ich das an dieser Stelle ein bisschen kurz. Klar ist natürlich, was ist ICANN so? ICANN ist die Internet Company for Assigning Names and Numbers. Theoretisch und vom offiziellen Selbstverständnis her nichts weiter als ein technischer eine technische Administrationsorganisation, wo also Vergaberichtlinien sollen dort konsensual durch die sogenannten Stakeholders, also durch diejenigen, die eben Bestandteile des Netzes betreiben, vergeben werden. Konsensual heißt beispielsweise, dass theoretisch es gibt 3 Unterstützungsorganisationen oder auch Supporting Organizations, die Domain Name, die Address und die Protocol Supporting Organization jeweils, die also theoretisch die Policies konsensual entwickeln sollen. Dann soll das Board daraus sozusagen eine eine schriftliche Form einer Vereinbarung machen und dann soll die Welt ein guter Planet sein oder so ähnlich. In der Praxis ist das erstens nicht so, dass es da irgendeinen Konsensus gibt und zum anderen besteht ICANN in der Praxis aus allen möglichen Bestandteilen, die überhaupt nichts mit Technik zu tun haben, zum Beispiel die Intellectual Property Constituency, eine Arbeitsgruppe, die sich um geistige Eigentumsrechte kümmert, die im Wesentlichen zum jetzigen Zeitpunkt noch dominiert wird von der WIPO, das heißt von der Abteilung Markenrecht der WIPO, die sich also darum kümmern möchte, dass im Namensraum des Internets, im Domainnaum eben das Markenrecht Anwendung findet. Dazu muss man aber sagen, es gibt weltweit kein einheitliches Markenrecht, sondern es gibt in jeder nationalen Entität sozusagen da eigene Markenrechtsgesetzgebung und entsprechend gibt es da auch sehr viele unterschiedliche Konflikte. Da diese Institution nun allerdings in Amerika angesiedelt ist, kann man leicht erahnen, welche Form von Markenrechtsauffassung hier ein bisschen dominiert. Die WIPO selbst sitzt in Genf, hat wiederum eigene Vorstellungen. Klar ist, es ist sozusagen de facto so, dass ICANN es möglich gemacht hat, dass der Namensraum des Internets den Markenrechtsanwälten zum Fraß vorgeworfen wurde. Man hat eine sogenannte UDRP erschaffen, das ist eine Universal Dispute Resolution Protocol, das soll ein Streitschlichtungsverfahren sein für den Fall, dass jemand, der einen Domainnamen hat, mit jemand, der einen Markennamen hat, in Konflikt gerät. Die UDRP sagt, es gibt dann Streitschlichtungsinstanzen, man möchte also die Gerichte etwas entlasten, weil es mitunter eben zu so Konstruktionen kommt, dass, was weiß ich, ein deutscher Bürger, der eine Domain unter .com sich geholt hat, damit den Markenrechts- oder nach Auffassung einer ägyptischen Firma, die ein Produkt mit diesem Namen hat, einen Verstoß gegen das ägyptische Markenrecht gemacht hat, der allerdings vor einem amerikanischen Gericht ausgehandelt werden müsste, weil dort die Datenbank betrieben wird. Und man hat also, um das ein bisschen von den Gerichten wegzubewegen, hier sogenannte Streitschlichtungsinstanzen gegründet, die allerdings der Kläger auswählen kann. Also derjenige, der meint, sein Markenrecht ist verletzt, kann auswählen, wer jetzt die Schiedsinstanz ist. Und die Schiedsinstanz, eine davon ist eben die WIPO. Und damit ist auch klar, was die natürlich präferieren, nämlich das Markenrecht. Es ist ja der Sozialweltverband der Markenrechtler. Allerdings sind auch Institutionen wie die MPAA, einigen vielleicht bekannt aus dem DCSS-Verfahren, das heißt die Motion Pictures of America Association, die eben ganz andere Interessen an Namensschutz haben, in ICANNs Gremium vertreten. Das heißt, ja, was hier letztendlich passiert, ist sehr, sehr weitgehend, dass beispielsweise Vergaberichtlinien von Domains, was eben eine Möglichkeit schon ist, vielleicht über auf der IP-Nummern-Ebene nicht zu verhindern, dass die Computer im Netz sind und irgendwelche Sachen austauschen, aber doch zumindest, was beispielsweise die Eintragung eines Domainnamens eben verbindet mit der Einhaltung von Gesetzen, mit Gesetzen welchen Landes auch immer und welcher Gesetze auch immer, und damit natürlich entsprechend hier versucht wird, Kontrolle einzuführen. Die WinSurfs-Modell oder Formulierung, das ist der jetzige Präsident dieser Firma, um auch mal was Positives über ihn zu sagen, er hat das TCP-IP-Protokoll mitentwickelt, also das ist sozusagen sein Hintergrund. Er redet, wenn man ihn fragt, was ICANN dann eigentlich will davon, die Stabilität des Netzes zu erhöhen. Er sagt allerdings nicht, welche Form von Stabilität, also politische, technische, wirtschaftliche, da schweigt er sich drüber aus und wird, je präziser man fragt, desto schwammiger sind seine Antworten. Es gibt ein weiteres Beispiel, das vielleicht klar macht, was hier gerade passiert und was ICANN letztendlich eigentlich ist, als Kontrollinstrument, die so, also nationalen, wir sagen Country-Code, Top-Level-Domain, Betreiber, sowas wie das DENIC, haben halt vor einiger Zeit Rechnungen von ICANN bekommen. ICANN wollte Geld von denen, weil sie ja auch die Root-Name-Server, die eben das Domain-Name-System betreiben, die Computer, kosten ja auch Geld und so fort. Das heißt, ICANN wollte Geld von denen. Das DENIC hat wie viele andere nationale Registrierungsinstanzen für Domainnamen daraufhin gesagt, naja, wenn ihr Geld von uns wollt, dann müsst ihr uns auch irgendwie sagen, wofür ihr das Geld wollt. Und wenn ihr das Geld für diese Computer wollt, dass die betrieben werden, dann möchten wir auch bestimmte Anforderungen definieren, dass die also performant sind, dass die unter bestimmten redundanten Gesichtspunkten konstruiert sind, dass, wenn da mal was ausfällt, das trotzdem weiterläuft und so weiter und so fort. Daraufhin hat Eiken gesagt, schön, schickt uns unsere, also eure Anforderungen, wir machen einen Vertragsentwurf. Dieser Vertragsentwurf liegt seit einem halben Jahr ungefähr vor und enthält eine Klausel, nach der die nationalen CCTLD-Betreiber nachweisen sollen, dass sie im Auftrag, in Duldung oder doch zumindest in sozusagen einer gewissen verbrieften Akzeptanz der nationalen jeweils zuständigen Regierung agieren. Und das hieße in Bezug auf das DENIC beispielsweise, die die DE-Domains verwalten, dass sie haben das dann mit dem Wirtschaftsministerium diskutiert und das haben sie hinter verschlossenen Kämmerlein diskutiert, weil sie echt Angst haben. Weil das Wirtschaftsministerium hat ihnen gesagt, naja, im Prinzip haben sie ja nichts gegen das DENIC und sie würden ihnen das auch gerne unterschreiben, können sie aber nicht, weil da steht Regierung. Und Regierung heißt Bundestag oder doch zumindest Bundesrat oder ähnlich angesiedelter institutioneller Rahmen. Habe ich da was Falsches gesagt? Nee, was ist die Regierung? Das Kabinett, na gut. Also jedenfalls diese lustigen Leute, die jede Menge vom Internet verstehen und die, wenn man sie jetzt damit konfrontieren würde, also ich meine, was würde passieren, wenn man denen sagt, soll das die ENIG den Namensraum betreiben? Ich würde mal sagen, erstens mal hätte jeder noch einen Schwager, der Internet-Service-Provider ist und der das auch gerne machen würde. Und zweitens kämen jede Menge politische Debatten auf apropos Namensraum des Internet. Das Internet, das ist doch dieses Dings mit rechtsradikalen Gedankengut, Bombenbauanleitung, Kinderpornografie und so weiter und fort. Da könnte man doch bei der Gelegenheit und so weiter und fort. Das heißt, das ist ganz klar, also die von ICANN angestrebten trilateralen Verträge, sprich ICANN, nationale Regierung und wiederum CCTLD-Betreiber, arten natürlich letztendlich daran aus, dass jede Menge Regierungen jetzt gerade auf diesem Planeten auf die Idee kommen, doch die jeweiligen CCTLD-Betreiber dann auch mit nationalen Gesetzen und entsprechender Regierungsansiedlung zu bedenken. Ja. Ja, also im Moment zahlt so gut wie niemand, aber die meisten Länder sagen nur, weil der Vertrag noch nicht ausgearbeitet ist und bla bla bla. Es gibt aber auch Länder, also ich habe mit Argentinien beispielsweise gesprochen, die haben gesagt, nö, sie zahlen nicht, wobei die Lage, also die Begründung ist da beispielsweise die CCD von Argentinien wird von der Regierung selbst betrieben, allerdings ist sie für die Bürger umsonst. Das heißt, die haben 4 Millionen Domainnamen und sehen es nicht ein, das liegt an einer anderen Klausel im Vertrag, in Abhängigkeit der bei ihnen registrierten Domainnamen an ICANN zu zahlen. Also da gibt es unterschiedliche Begründungen. Im Moment zahlt so gut wie keiner, außer die GTLD-Betreiber, sprich die Network Solutions VeriSign Mafia, die also Comorgnet und ähnliches dominant betreibt. Die CCTLD-Verträge befinden sich immer noch in Diskussion. Das ist, liegt natürlich auch an dieser geforderten Regierungsabzeichnung da sozusagen. Ja? Ich könnte jetzt kurz nachgucken, wenn das jetzt eine ernsthafte Frage ist, weil können wir auch nach dem Vortrag machen. Keine Ahnung, es sind, also wie gesagt, teilweise sind das irgendwelche Leute, die haben John Postel mal angerufen oder kannten ihn von irgendwas, haben gesagt, ihr gebt mir doch mal die Domain und so ist das gelaufen. Also insofern, ich meine, es ist natürlich auch, ob das verständlich ist, wie ICANN da vorgeht oder nicht, haben wir dahingestellt, aber was daraufhin passiert ist, denke ich, ist ein bisschen absehbar. Also. Weiß ich, ist das damit sozusagen beantwortet, oder?
Ja, das ist nur so ein Beispiel, was ich auch bringt, wenn ich überlege. Was wäre denn so ein Beispiel, wo man es auch sonst vielleicht nicht von sozialkritischen Leuten glaubhaft machen kann?
Ja. Ja, ich meine, wenn du dir irgendwelche afrikanischen Länder vorstellst, da gibt es irgendwelche Leute, die sagen, so ungefähr das Gesetz bin ich. Und genau das ist ja auch das Problem in Bezug auf die von dem da hinten, das Name, ich weiß, angesprochene Frage dieser Telekommunikationsüberwachung zum Beispiel. Die Überwachungstechnologie nennt man ja und das ETSI, die ETSI-Arbeitsgruppe heißt Lawful Interception. Lawful Interception heißt aber auch, es gibt einige Länder, da gibt es eben Diktatoren, die sagen, das Gesetz bin ich und das Gesetz sagt, wir hören alle ab. Und dann ist das Lawful Interception, wie sie auch die Firma Siemens dann liefert und so weiter und so fort. Also um ganz kurz zu sagen, das anzudeuten, in welche Richtung das möglicherweise geht. Gut, ich wollte jetzt aber, ich meine, wir können natürlich noch vielfältig, wir haben auch genug Zeit, noch über Probleme zu reden. Ich wollte aber sozusagen auch noch über Strategien reden und Konzepte reden, wie man jetzt sozusagen aus dieser nicht nur tollen Situation in Bezug auf das Netzbegehrlichkeiten vielleicht Auswege und Alternativen findet. Zunächst einmal sehe ich natürlich sozusagen auch einen gesellschaftlichen Bedarf für gewisse Definitionen von Zugangsrechten, das heißt auch ein gesetzliches fest- oder verbrieftes Recht an Teilhabe an bestimmten Dingen. Das Ganze oder die Internetgeschichte leidet natürlich einen Teil auch daran, dass ein Großteil derjenigen, die glauben, Teilnehmer am Internet zu sein, in Wirklichkeit nur Touristen sind, sprich mit dynamischen IP-Nummern, Call by Call, nur am Netzgeschehen partiell teilnehmen. Das heißt, jedes Mal, wenn Sie übers Telefonnetz Ihren Internet-Service-Provider anrufen, bekommen Sie eine IP-Nummer zugewiesen, die genau für den Zeitraum dieser Session dann gilt und wo es eben nicht möglich ist, dass Sie an allen Kommunikationsdiensten tatsächlich als Sender teilnehmen. Also damit kann man keinen ernsthaften Webserver, FTP-Server oder irgendetwas betreiben, sondern man kann eben E-Mails verschicken und Webseiten abrufen oder ähnliches. Aber das ist in der Tat noch ein Parameter, wo man auch sehen muss, dass sozusagen die Art und Weise, wie das Telekommunikationsgesetz zum jetzigen Zeitpunkt eben die letztendlich Gestaltung der Provider-Szene da betreibt, auch wiederum Auswirkungen auf die Frage hat, sind denn tatsächlich alle Teilnehmer in der Lage, als Sender hier aktiv zu sein oder nicht. Das heißt, das ist so eine Sache, die ich glaube, die man zunächst einmal gesellschaftlich aber relativ gut thematisieren kann. Ich habe es mal 1995 versucht auf so einer Dings da vom Europäischen Parlament, da ging es gerade laut Bangemann darum, jetzt hier Telekommunikationsprivatisierung zu machen und der Begriff Datenautobahn oder Information Highway war in aller Munde. Ich habe dann versucht, dem den Begriff Datenbürgersteige entgegenzusetzen, um mal zu sagen, okay, was wir brauchen, sind niederschwellige Kommunikationswege, die vielleicht auch zu kommerziellen Entitäten mit ihren Spielregeln führen, aber eben nicht nur, weil in dem Moment, wo die Kommunikationswege bereits unter kommerziellen Gesichtspunkten gestaltet werden, ist auch klar, wo die hinführen, in Shopping-Malls und so weiter und so fort. Das war es nicht unbedingt, was man da gesellschaftlich vielleicht erzeugen wollte. Das heißt, das ist eine Form von Zugangsrechtsdiskussion, die man natürlich führen muss. Zum damaligen Zeitpunkt hat das im Europaparlament, das fanden die zwar interessant, aber irgendwie war es völlig fehl am Platz, weil man stand gerade auf dem Standpunkt, ja, aber wenn wir doch die Telekommunikation privatisieren, dann gibt das Arbeitsplätze und dann ist das gut für die Gesellschaft. Politiker funktionieren ja oft mit dem Arbeitsplatzargument und entsprechend ist es manchmal schwierig mit solchen Diskussionen. Vielleicht ist jetzt eher der Zeitpunkt, wo man auch dort im politischen Raum schon andere Aspekte des Netzes verstanden hat, aber gut. Gesellschaftliche Anforderungen heißt aber natürlich auch in Bezug auf den Konflikt geistiges Eigentum, Urheberrechtsgesetzgebung, das natürlich auch heißt, ersetze geistiges Eigentum vielleicht hier mit Patentgesetzgebung. Open Source ist natürlich genauso bedroht von Patentgesetzen, wie es freie Musik ist durch entsprechende Erhebung von Eigentumsansprüchen an einzelnen Teilen von Musik, genauso wie es bei Texten, bei Bildern, bei allem Möglichen so ist. Und das ist letztendlich eine Sache, wo man dann mitunter ist dann die Frage nach der gesellschaftlichen Balance oder was auch immer. Wie gesagt, ich sehe da natürlich gewisse Möglichkeiten, da können wir vielleicht gleich noch länger darüber diskutieren, in Bezug auf Nutzung als Produktionsmittel oder Nutzung zu nicht kommerziellen Aspekten oder wie man eben mit Wissen umgeht. In Amerika gibt es ja jetzt den DMCA, den Digital Millennium Copyright Act, der im Wesentlichen heißt, dass auch Studenten an einer Universität für jede Nutzung eines digitalen Werkes bezahlen müssen, weil man das in der Gesetzgebung schlicht übersehen hat, dass das die Konsequenz ist. Gut, natürlich Zugangsrechte auf Informationen heißt auch, staatliche Stellen müssen eine Vorbildfunktion haben. Letztendlich sozusagen, wie gesagt, das ist jetzt erstmal der Ansatz zu sagen, okay, definieren wir mal die Rechte, die wir haben wollen und jetzt gucken wir uns mal die Strategien auch an. Was natürlich ganz entscheidend ist, ist glaube ich, also auch in Bezug auf die Flucht oder die Möglichkeit, sich von diesen Machtstrukturen oder den Machtbegehrlichkeiten fernzuhalten, ist Dezentralisierung. Also ICANN ist, wenn man so will, exakt das Gegenteil, weil ICANN macht Zentralisierung. Das ist ganz klar, es ist eine Institution und das Domainnamesystem ist für sich eine zentrale Angelegenheit. Das heißt, selbst wenn wir ICANN jetzt auflösen und uns in eine bessere Institution einfallen lassen oder die Europäische Union vielleicht irgendwann auf den Standpunkt kommt, weil es ihnen einfach zu lange dauert, bis ICANN ihnen endlich .eu gibt, jetzt mal ein eigenes Root-Name-Server-System aufzubauen mit einer eigenen Struktur, dann ist auch das ein zentralistisches System und zentralistische Systeme neigen nun mal dazu, kontrollierbar zu sein und damit Begehrlichkeiten zu wecken von allen möglichen Akteuren, die dann glauben, ihre Markenrechtsangelegenheiten, ihre regierungstechnischen Empfindlichkeiten oder was auch immer hier einfließen zu lassen. Und insofern, ich wollte mal zwei Modelle hier vorstellen, die möglicherweise richtungsweisend sind in Bezug auf die Möglichkeiten, sozusagen freiheitlich zu agieren. Das eine ist das Modell Sealand, allerdings zugegebenerweise eine Insellösung, also durchgehend. Ich weiß nicht, inwieweit Sealand hier bekannt ist. Sealand ist, im Wesentlichen besteht Sealand aus zwei Metallrohren, einigen Meters Umfangs, die außerhalb des Drei-Meilen-Gewässers vor der britischen Küste bis auf den Meeresboden hinabragen. Prinz Roy persönlich, ein ehemaliger Armeegeneral der britischen Armee, mit einem Hubschrauber da drauf geflogen und hat gesagt, das ist jetzt mein Land. Hat eine Flagge draufgestellt, hat sich ein Wappen ausgedacht, hat angefangen, Diplomatenpässe auszugeben und erste Heiraten als Amtsakte auf dieser Insel durchzuführen. Was sozusagen daran vielleicht noch besonders ist, weil man muss sich natürlich auch mit anderen Regierungen auseinandersetzen, wenn man sich so seinen Staat gründet. Er hat auch eine Briefmarke, also eine ganze Briefmarkenkollektion von Sealand erfunden sozusagen und gestalten lassen. Und er hat das war damals der Präsident von Griechenland, zu dem seinem Geburtstag eine solche vollständige Briefmarkenkollektion geschenkt. Als Dank hatte er ein Antwortschreiben bekommen an die Regierung von Sealand gerichtet und das wiederum war eine Anerkennung durch einen anderen Staat. Mit dieser Anerkennung hat er dann angefangen, Diplomatenpässe und Ähnliches mit entsprechender Anerkennung auszugeben. Allerdings, wie gesagt, das ist ein bisschen alles die Vorgeschichte von Sealand. Das war in den 70er Jahren und mit diesen Diplomatenpässen sind dann leider Anfang der 80er Jahre hinreichend viele Drogenhändler assoziiert worden, die größere Mengen von weißen Pulversubstanzen durch die Welt transportiert haben und also die Anerkennung dieser Diplomatenpässe, die leidet dann ein bisschen an dieser Vorgeschichte. Wie gesagt, mittlerweile ist sein Sohn, der ist hier leider nur im Hintergrund zu erkennen, auf die Idee gekommen, doch mal auf Sealand ein paar Computer zu installieren. Eine Urheberrechts- und Patent- und Markenrechtsgesetzgebung gibt es auf Sealand übrigens nicht, aber sehr wohl eine Internetanbindung und gucken wir mal, vielleicht haben sie auch bald eine Country-Code-Top-Level-Domain, irgendeinen Sinn muss ICANN haben. Klar ist natürlich, also man kann da Serverspace mieten, man kann da im Wesentlichen tun, was man will, man kann von Sealand aus selbst natürlich nur bedingt Gewähr dafür geben, wie stabil das ist, wenn man das Ding jetzt mit Kriegsschiffen umlagert oder ähnlichen. Aber zunächst einmal ist das eine ganz friedliche Nation, die also den entsprechenden Internetkunden auch zur Auflage macht, dass sie keine Angriffe auf andere Nationen von hier aus steuern. War da eine Frage? Oder? Das wüsste ich, glaube ich, weil ich mit den Leuten regelmäßig in Kontakt stehe, aber also die haben sich da mal blicken lassen, das ist richtig, da hat es mal so Geschichten gegeben. Aber wie gesagt, das ist alles noch aus so ein bisschen in der prozeduralen Lösung, ist aber ganz klar eine Insellösung. Also es gibt natürlich auch andere Länder, wo Leute anfangen, irgendwie Server abzuschrauben, wo es entsprechende Gesetzesbereiche, die man als lästig empfindet, eben nicht gibt. Genauso. Aber ich meine, gut, es ist möglicherweise das Modell der virtuellen Realität, aber kommen wir nochmal drauf. Also es gibt ein zweites Modell, was ich kurz vorstellen will, das ist das Modell Cryptome sozusagen. Cryptome ist eines der, man kann wohl sagen, mittlerweile Sites im Internet, die am meisten Anwaltskosten kostet, abzurufen unter http://cryptome.org, ohne www übrigens. Cryptome wird in den USA betrieben, ist also auch nur ein relativ einfacher Server, von einem ehemaligen Architekten namens John Young. Der Mann ist relativ reich, hat sein Leben lang eben Gebäude in den USA gebaut und gibt jetzt eine Menge Geld für Anwälte aus, weil was er auf Krypto macht, ist schlicht alle Dokumente, die ihm irgendwie zugesandt werden, die von Regierungen, von welchen Regierungen auch immer, nicht verbreitet oder verboten werden oder versucht wird, die Verbreitung zu verhindern. Er hat jede Menge Geheimdienstdokumente, die ihm zugespielt werden, die er ganz klar ohne Prüfung, die Prüfung obliegt dem Leser, auf seinen Server stellt. Das heißt, er sagt ganz klar, er kann das nicht prüfen, ob das echte Dokumente sind oder nicht. Er stellt das da drauf und alles andere ist Entscheidung sozusagen des Lesers. Er hat beispielsweise die komplette Mitarbeiterliste eines japanischen Geheimdienstes inklusive deren Geburtsdaten und Wohnanschriften dort vor einigen Monaten mal auf seinem Server verfügbar gemacht. Man kann sich vorstellen, die japanische Regierung war nicht besonders entzückt und hat also versucht, über wiederum das Außenministerium der USA, ihn also dazu zu bringen, diesen Server doch mal umgehen, beziehungsweise diese Sachen aus seinem Server zu entfernen. Er hat allerdings, er hat die Gespräche mit den entsprechenden Leuten vom Außenministerium auf Tonband festgehalten, hat sie immer wieder gefragt, aufgrund welcher Gesetze sie ihn dann darum beten möchten oder ihn daran hindern möchten, diese Sachen zugänglich zu machen. Da man ihn anstelle von Gesetzen irgendwie wüste Drohung beschimpft hat, hat er die Gespräche dann abgetippt und auch wieder auf seinen Server gestellt. Und wie gesagt, der Mann hat viel Geld für Anwälte und er hat auch eine gewisse Seelenruhe. Man muss natürlich sagen, das hat nicht jeder. Ne? Aber es ist vielleicht auch wiederum ein Beispiel dafür, wie also einzelne Akteure sehr wohl etwas bewirken können. Und klar ist natürlich, man muss ein bisschen gucken, wenn der Mann mal den Löffel abgibt, der ist schon über 60 oder so. Da muss natürlich eine Struktur bereitstehen, die vielleicht ein bisschen dezentraler agiert, die ein bisschen weniger anfällig dafür ist. Also es wurde auch schon vom japanischen Dienst dann offenbar versucht, seinen Server dann technisch runterzunehmen. Er bezahlt auch seinen Internet-Service-Provider relativ gut dafür, dass sie ihn seinen Server also aus der Beschusszone freihalten und so fort. Als ein Modell. Ich habe dann sozusagen jetzt noch, ich wusste jetzt nicht so genau, wie wir hier mit der Zeit verhandeln, wie viele Fragen so sind. Ich hätte jetzt so verschiedene Möglichkeiten, jetzt hier weiterzumachen. Ich könnte jetzt noch auf ein paar aktuellere Entwicklungsstränge eingehen. Wir können auch jetzt schon ein bisschen in die Diskussion gehen. Ja. Zu Peer-to-Peer-Geschichten. Oder aktuelle, ja, ich kann es ja mal kurz, klar, ich reiße das mal an, das sind vor allem ein bisschen Geschichten, die sich um den DMCA drehen, das heißt, in Amerika ist ja mit diesem Digital Millennium Copyright Act ein Gesetz ergangen, das bereits die Verbreitung von Informationen zur Überwindung von Urheberrechtsschutzmechanismen strafbar macht und das hat natürlich insbesondere Folgen auf den wissenschaftlichen Bereich, wo jetzt gerade, also aktuellstes Beispiel ist die SDMI-Attacke. Es gab eine von der, ja, sozusagen von der phonografischen, also wir sagen von der Musikindustrie der USA entwickeltes Verfahren mit Watermarking, das heißt über die Markierung von Musikströmen, die digital verbreitet werden, eben zu versuchen, einen Urheberrechtsschutz in die Welt zu bringen. Und man hat diesen Urheberrechtsschutz entwickelt und dann gesagt, wer es schafft, ihn zu knacken, bekommt $100,000. Es ist einer Gruppe von Wissenschaftlern gelungen, die haben das sehr wohl dokumentiert, wie sie das gemacht haben und auch geschrieben, dass das alles Quatsch ist sozusagen. Und jetzt versucht gerade die entsprechende SDMI-Allianz, diese Wissenschaftler daran zu hindern, das zu verbreiten. Also es ist auch wiederum auf Kryptom abrufbar. Aber das Besondere daran ist, die Wissenschaftler, die das machen, haben Redeverbot auf wissenschaftlichen Konferenzen über dieses Thema erhalten, weil das eben nach dem entsprechenden Gesetz hier, nach dem DMCA strafbar wäre. Und das sind Sachen, die, wir können gerne gleich noch über technische Entwicklung sprechen, natürlich heißen, in den USA geht das ja sozusagen gerade ziemlich krass zur Sache, weil natürlich diejenigen, die sich kriminell damit beschäftigen, die kümmern sich ohnehin nicht um Gesetze. Ich will sagen, wenn ich eine Bank überfalle, ist die Lizenz für die Maschinenpistole, die ich benutze, mir relativ egal. Die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit diesen Dingen, die ist natürlich schon daran orientiert, Gesetze einzuhalten und ist dadurch schon seriös eingeschränkt, wenn hier so eine Gesetze die Sachen betreiben. Wir haben, also das waren jetzt hier noch so ein paar andere Entwicklungsstränge aktuellerer Natur, wo ich noch hier ja, verschiedene Gesprächsoptionen hätte, aber ich würde angesichts der Zeit, wir haben nur noch 20 Minuten, vielleicht jetzt erstmal so in den Raum reinhorchen, genau was noch so an, ja. Ja. Sagen wir es mal so, es gibt mittlerweile verschiedene Projekte oder verschiedene eigene Root-Name-Server bzw. Domain-Name-System-Strukturen. Es gibt ja das Projekt Namespace, das, ich sag mal, relativ das bekannteste ist. Paul Guerin in New York macht das schon sehr lange. Es gibt jetzt New.net, die mit erheblich mehr Kapital an die Sache herangehen und also auch ein alternatives System aufbauen. Es ist natürlich so, dass wir haben da auch gewisse Experimente, sag ich mal, laufen. Man muss allerdings sehen, es gibt ja nicht nur hier technische Anforderungen, also Skalierbarkeit, Performance und so weiter und so fort, sondern es gibt natürlich auch die Frage, nehmen wir an, wir machen jetzt einen eigenen Space auf und der heißt .sax. Das ist als mal so das prominenteste Gegenbeispiel, was ICANN nie wollte. Nämlich irgendwie machen wir mal die Berichterstattung über unternehmerisches Handeln und ihre gesellschaftlichen Folgen unter dem Namen des Unternehmens jeweils einfach verfügbar und so fort. Dann hat man hier natürlich auch die Frage, nach welcher sozusagen Policy agiert man hier? Macht man hier First Come, First Serve? Wer zuerst kommt, mal zuerst? Wie weist man die Sachen zu und so fort? Und das heißt, so eine alternative Struktur, gibt es verschiedene Ansätze. Also was New.net jetzt im Moment macht, ist quasi zu sagen, naja, wir haben mal so 10 Namensräume so mal prophylaktisch erfunden und wer kommen kann, haben und alles andere interessiert sie nicht. Allerdings auch teilweise sagen sie dann, naja, so bestimmte Begriffe haben sie vorreserviert und wer am meisten zahlt, der bekommt die dann. Also das ist letztendlich natürlich auch ein bisschen fragwürdiges Handeln, weil wenn man zig Millionen oder zig Dollar dafür ausgibt, auch als normaler Nutzer, eine Domain sich in Anführungszeichen zu kaufen, die dann nicht einmal von allen Internetnutzern abrufbar ist, dann ist das Ganze vom Nutzen her, also es ist so ein bisschen wie Luftverkaufen auch. Und es gibt da sicherlich, also ob sozusagen New.net da tatsächlich eine seriöse geschäftliche Entwicklung macht, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Was wir im Moment als CCC machen, ist, wir spielen da eher so auf so einer VPN-Basis mit rum. Das heißt, im kleineren Rahmen erstmal ein paar Erfahrungen gesammelt, wie man das tatsächlich, also weil der Aspekt der Skalierbarkeit und auch der Strukturredundanz, wir sagen, wenn ein Server ausfällt, soll es immer noch funktionieren. Die sind uns natürlich sehr wichtig, um dann tatsächlich was aufzubauen, was nicht dadurch ausfällt, dass man mal einen Standort verhaftet oder was auch immer da macht. Ja.
Was hältst du von der MIP-Initiative, also Open Content Source?
Ja, es gibt ja, sagen wir es mal so, es gibt ja nicht nur die Open Content Source, es gibt jetzt auch, EFF hat gerade vor, ich glaube, 2 Wochen oder einer Woche, die Open Music Lizenz, oder wie heißt sie, Open Audio Lizenz, genau, auf www.eff.org vorgestellt, halte ich alles für genauso wunderbare Sachen wie GNU-GPL, sage ich mal. Auf der anderen Seite, glaube ich, haben wir ein noch nicht gelöstes Problem, also die Idee sozusagen mit den Mitteln des bestehenden Rechts den Schutz zu machen, die ist erstmal prima. Trotzdem haben wir beispielsweise im Bereich der Softwarepatente unter Umständen das Problem, dass das nicht nachhaltig funktioniert, weil es Unternehmen geben wird, die einfach mehr Geld für Anwälte haben und die im Zweifelsfall die Möglichkeit haben, Sachen dann zu patentieren oder unter rechtlichen Schutz zu stellen, wo man mit den freien Lizenzmodellen sozusagen zumindest in Bedrängnis kommt. Also ich will damit nicht sagen, dass man es nicht machen sollte oder irgendwas, aber ich glaube, dass sozusagen die politische Debatte noch gar nicht laut genug ist, um tatsächlich hier nachhaltig zu wirken. Ja.
Denik bietet neben der DE eine DEVU an, was unsere Leute in Polen jetzt unheimlich intensiv begreifen, weil die dann eben eine Domain jetzt DE haben und dann mit VU eine freie Domain geschenkt bekommen, wo sie vorwärts dann zu ihrem Rechner.
Ich muss gestehen, da bin ich schlecht informiert.
Ja, das ist also ein Verwirrspiel. VU ist ein Umwandlung von der Ecke von Indonesien, heißt Vanuatu, das hat mit DE überhaupt nichts zu tun.
Achso, ja, okay. Ja, okay, dazu muss man. Ja, das kann. Das kann.
Und, die hat sich vielleicht jemand gekauft und verkauft das unter pseudo.de-Domain.
Ja, das ist ja nur die Unterdomain.de.vu gekauft hat von der VU zum Registry.
Ah, alles klar. Ja, also, was man da zusammen muss, ganz. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch. Ja.
Also, wenn man das halt macht, sollte sich da mal ein bisschen Gedanken machen. Mich würde mal deine persönliche Meinung interessieren, wie du das so mit dem Urheberrecht in der nächsten, den nächsten Dekaden siehst. Persönlich. Also nicht so von der Abwägung.
Ja. Also ich meine, für mich ist das natürlich eigentlich halte ich das alles für illusorisch. Und die eigentliche entscheidende Diskussion, die hat ja sozusagen auch noch nicht die möglicherweise entscheidenden Stellen erreicht, nämlich wie finanzieren wir in Zukunft Kunst und ähnliche Sachen sozusagen in einem Paradigma, das nicht mehr auf Kontrolle basiert, wo eben die Sachen, die man als solche sinnfrei verfügbar, das ist ja auch eine gute Nachricht, unbekannte Künstler können ihre Musik ins Netz stellen, wenn sich die Musik verbreitet, verbreitet sich auch der Name ihres Künstlers, das sind ja auch Sachen, die offenen Lizenzmodelle immer sehr, sehr viel Wert drauf legen, dass eben bei der Verbreitung jeweils sozusagen die Information über den Urheber mit verbreitet wird, um eben entsprechende ökonomische, zumindest Seiteneffekte möglich zu machen. So, das ist das eine. Auf der anderen Seite sehe ich natürlich Amerika jetzt mal als so eine Nation, wo ich jetzt durch ICANN auch mal ab und zu bin und einfach auch ein bisschen, ich meine, was der Herr Bush da betreibt als Präsidentensimulant, ist natürlich eine Richtung, die, ich meine, er ist, glaube ich, einer der ersten Präsidenten, die öffentlich demonstrieren, dass ihn die Regierungsgeschäfte nicht wirklich interessieren, sondern dass die Wirtschaft doch machen soll und die Regierung dann eingreift, wenn es irgendwie schlimm ist, aber ansonsten ist doch alles prima. Und das ist schon so eine Tendenz, die, also in Amerika herrschen die Rechtsanwälte, ist ganz klar, also in diesem Land kannst du nichts mehr bewegen, wenn du nicht entsprechende Rechtsanwälte hast. Institutionen wie die EFF, die Electronic Frontier Foundation, haben sich ja auch in Anführungszeichen drauf eingestellt, sprich, haben eben entsprechenden Fonds auch durch entsprechend, dass sie ein paar Internetmillionäre gesammelt haben, die dann die Anwaltskosten finanzieren, um gegen sowas wie den Digital Millennium Copyright Act und diese DCSS-Angelegenheit anzugehen. Auf der anderen Seite ist das ein Angehen, das ist eine Verteidigung, das ist eine Widerstandshandlung, das ist nicht progressiv im eigentlichen Sinne des Wortes. Und das heißt, dass das im Grunde genommen die Frage ist, welcher Prozentsatz der Bevölkerung überhaupt noch von dieser Diskussion hier erreicht wird, angesichts der Auswirkungen, die Sendeempfangsstrukturen des letzten Medienparadigmas an sozusagen Blödheit schon produziert haben. Also da mache ich mir ernsthaft Sorgen, alleine schon, wenn ich versuche, in politischen Anhörungen da einen Gesprächspartner zu finden, um mal zu sagen, hallo, es gibt hier auch irgendwie gesellschaftliche Bedürfnisse auf Zugang nach Wissen und ähnlichen Sachen. Insofern, also ich kann da keine Prognose wagen, das ist für mich ein täglicher Kampf und eine tägliche Auseinandersetzung. Ich hoffe, dass mehr Leute mitmachen und dafür sorgen, dass die Diskussion lauter wird und mehr Leute erreicht. So. Ja.
Machen wir. Ja. Was gibt es denn konkret an Initiativen, an Vorgehen? Also,
Ja gut, ich könnte natürlich jetzt, ich weiß nicht, es gibt hier irgendwie eine Online-Doku oder so, ne? Also wenn ich jetzt sozusagen so konkret frage, kann ich auch eine Linkliste zusammenstellen. Es gibt ja verschiedene Initiativen, aber ich sag mal, es sind zwei mögliche Ansätze im Moment. Der eine Ansatz ist die Macht des Faktischen. Das ist sozusagen das Modell Cryptome und Sealand, zu sagen, sollen doch die Juristen dieses Planeten sich gegenseitig in juristische Netze verstricken, bis sie dran erwürgen? Sollen doch Regierungen Gesetze machen, bis sie selbst nicht mehr den Fuß vor die Tür setzen können, weil sie dann von der jeweils benachbarten Regierung erschossen werden oder was auch immer. Wir schaffen uns wenigstens ein Netz, in dem wir uns auf diese absurden Spielchen gar nicht einlassen, sondern uns, ich sag mal, Modell Parallelversum-Universum hier tatsächlich eine freie Welt schaffen. So. Möglichkeit zwei. Oder ja, die zweite Möglichkeit, seine Energie in bestimmte Richtungen zu lenken, ist natürlich, sich auf juristischen, politischen und sonstigen Mitteln gegen entsprechend eine Entwicklung zu wehren, die hier einfach freies Denken irgendwann völlig unmöglich macht. Sicherlich ist beides wichtig so. Und es gibt auch in beide Richtungen hinreichend viele Initiativen. Es ist auf Freenet und sowas kurz angesprochen worden. Es gibt natürlich auch Leute, die sich sozusagen mehr um die technischen Realitäten kümmern, die sagen, Peer-to-Peer zum Beispiel ist eine große Chance, weil zunehmend sich auch dieser Touristenstatus vieler Leute im Internet dahingehend verändert, dass tatsächlich der Unterschied, ob ich hier als Server oder als Client im Netz bin, der verschwindet zunehmend. So in dem Moment, wo ich im Netz bin, kann ich auch Dienste anbieten, weil zunehmend mehr Leute eben feste IP-Nummern haben und so fort. Und entsprechend, Peer-to-Peer heißt ja letztendlich nichts anderes, als dass die, was ich hier lokal auf der Festplatte habe oder zumindest im bestimmten Bereich anderen verfügbar ist. Und diese Systeme braucht man dann noch, damit man sich gegenseitig findet sozusagen. Wobei Napster natürlich ein System ist, das zentralisiert erstens mal wieder agiert. Das heißt, es ist ein zentraler Server, der sozusagen weiß, wo was liegt. Und zum anderen auch noch mitprotokolliert, wer was mit wem austauscht. Das ist also ein System, wenn es nicht von der Musikindustrie erfunden ist, dann tut die doch zumindest gut daran, mit Bertelsmann den Laden zu kaufen, weil, naja, also in ihrer Logik natürlich jetzt, ne? Also so, und insofern die dezentralen Ansätze, die hier verschlüsselt dann ohne zentrale Ansammlung, also Entstehung von Datenansammlung und so fort agieren, sind da natürlich sehr viel wichtiger. Aber wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, hier waren noch zwei Meldungen, die ich vielleicht vorher nehme.
Ja. Ja. Meinst du, dass die Entwicklung, so wie es im Moment ist, wie das Netz angefangen hat, also im Moment ist ja eine ziemlich steile Entwicklung, ich denke mal, dass auch die politische Entwicklung jetzt darauf hinausläuft, dass irgendwann mal jetzt ein Konsens gefunden werden muss, oder glaubst du, dass es zu einem Final kommt, zum Beispiel, wo sich dann das Paralleluniversum des Netzes dann verabschiedet von der realen Welt, so wie wir es kennen? Oder ob sich das doch irgendwie mal einigt und dass wir es doch schaffen, es in Einklang zu bringen?
Also ich habe natürlich gewisse Hoffnung, dass sich ein Teil der Probleme biologisch löst, weil es einfach so ist, dass der, also auch wenn man mit so Läden wie Bundesverband der Phonografischen Industrie beispielsweise, die machen diese Initiative Copy Kills Music und haben namhafte deutsche Künstler unter ihrem Vertrag, die dann behaupten, sie würden im Auftrag aller Künstler sagen, dass wenn ihr Musik kopiert, dann werden wir sterben, dann gibt es keine Kunst mehr und so weiter und so fort. Und man muss aber dazu sagen, Bundesverband der Phonografischen Industrie, das sind die CD-Presser, ne? Und die haben natürlich, die pressen Bits auf Plastikscheiben, fahren die mit LKWs durch die Gegend und so weiter und so fort. Und jetzt kann man halt die Bits durchs Netz fließen lassen und das ist eigentlich sinnlos, die noch auf Plastikdinger zu machen. Außerdem ist es ökologisch auch zu diskutieren und ökonomisch sogar, weil 70% aller produzierten CDs sind Ausschuss. Also das sind Institutionen, die haben jetzt ihre Kriegskasse ausgegraben, die haben jetzt gesagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt, wo wir die Entwicklung zumindest noch ein bisschen aufhalten können. Wenn man sich mit denen allerdings ein bisschen eingehender unterhält, stellt man unter den jüngeren deren Mitarbeiter auch fest, die wissen auch, dass es Quatsch ist. Also die wissen das sehr wohl und die haben eigentlich auch schon andere Modelle, die wollen jetzt aber noch rauspressen, was rauszupressen ist an Kohle, um eben, naja, ich meine, ist einfach eine betriebswirtschaftliche Kalkulation, wenn du so willst. Insofern habe ich schon die Hoffnung, dass man langfristig hier sozusagen einen gesellschaftlichen Vertrag aushandelt, welcher was hat. Bloß, wenn man natürlich in so faschistoide Regionen wie die Vereinigten Staaten guckt, wo quasi schon ein Überwachungsstaat installiert ist jetzt oder gerade zunehmend, also die technische Infrastruktur ist da und mit dem DMCA ist auch eine juristische Struktur da, um also tatsächlich den Anspruch zu haben, jeden Internetbenutzer in Bezug auf sein Tun und sein Handeln zu verfolgen. Und das ist natürlich ein Kalkül, was hochgradig gefährlich ist. Auf der anderen Seite, sag mal, sind die USA mit der Vernachlässigung ihres Bildungswesens, was natürlich dadurch rückgekoppelt ist, auch schon wieder so weit, dass bestimmte andere Entwicklungen an ihnen schon wieder, also gesellschaftlich vorbeigehen und das heißt wiederum, dass sie wirtschaftlich irgendwann abkacken. Aber also das sind, weißt du, so parallele Entwicklungen, wo man einfach, da können wir Glück haben, da können wir Pech haben, je nachdem, welche Effekte zuerst auftreten. So. Und wir müssen natürlich alle überlegen, wo wir unsere Energie hinpacken, in welche Richtung wir da die Entwicklung beeinflussen. Aber jetzt muss man aufhören zu reden und hier. Ja.
Also ich wollte gerade an dem mit dem Bildungswesen ein bisschen mitnehmen. Ja. Die Frage mit dem MIT war meines Erachtens noch eine Stufe auf einer höheren Ebene angesiedelt. Das geht wirklich um die institutionelle Frage. Das heißt, wenn du vom offenen Kulturraum sprichst, dann ist ja eine parallele Entwicklung in den Institutionen, die könnte man mit Rückzug der Nationalstaaten aus der Kultur auch beschreiben. Das heißt, das ist eine Parallelentwicklung, dass überall auf der Welt Universitäten, Museen, Archive, Bibliotheken und so weiter, also ein Haufen von Repositories abgestoßen werden. Denen wird werden einfach nicht mehr gebraucht oder denen wird einfach bescheinigt, dass sie entweder wirtschaftlich zu sein haben oder ihr Existenzrecht verloren haben. Jetzt glaube ich aber nicht, dass alle diese Institutionen die Option, wirtschaftlich zu sein, besonders begrüßen.
Natürlich nicht.
Ich sehe also gerade jetzt in dieser sozusagen der Startbetreibung von der Kultur eine Option, dass die kulturellen Institutionen einfach die Vernetzungsperspektive für die Erfüllung ihrer Aufgaben auch sozusagen stärker bewusst in die Hand nehmen.
Ja, das ist natürlich auf der einen Seite völlig richtig, auf der anderen Seite, also darin liegt ja auch eine gewisse Chance sogar. Auf der anderen Seite kommen wir dann wieder zu so kleinen gemeinen Details, zum Beispiel von Icon, wo eine .museum-Domain geschaffen wird und völlig unklar ist, wer ist ein Museum, wer nicht, wer legt das fest, nach welchen Vergaberichtlinien, welche Rechtsanwälte von welchem Verband bezahlt, haben hier welche Präferenzen und so weiter und so fort. Das heißt, genau deswegen brauchen wir ja diese Vielfalt sozusagen auch von sozusagen Netzstrukturen auf der Namensraumebene, damit eben ein gewisses Gleichgewicht erzeugt werden kann, weil diese ganzen zentralen Instanzen, die da erschaffen werden, auch wenn sie gut gemeint sind, haben natürlich immer da so Probleme. Und das MIT, muss man nun auch sagen, ist richtig, ist nicht nur für Unternehmen sozusagen tätig, und sie machen auch Sachen, die man sozusagen öffentlich begrüßen kann. Auf der anderen Seite ist das MIT natürlich von der eigenen Struktur her eben genau das amerikanische Modell, nämlich Schulen gibt es quasi nicht mehr, das Bildungswesen ist de facto, kann man sagen, fast abgeschafft, Bildung gibt es für die, die es sich leisten können. Und das halte ich, meine, zum Glück ist das in Europa anders und so weiter und so fort, aber MIT agiert auch teilweise eben dann genau in dieser industriellen Logik.
Aber es ist trotzdem eine Vision sozusagen auch für diese, Institutionen, die dann, was weiß ich, die bezahlte Kurse oder sonst irgendwas machen,
ja.
Ihr Repository, oder ihr inhaltliches sozusagen Lager an Beständen auszulagern an eine globale Kultursphäre. Und das könnte die ETH Zürich und das MIT hätten da das parallele Interesse.
Klar. Will ich euch auch nicht dran hindern.
Das ist natürlich auch ein hegemonialer Akt von MIT. Also damit beanspruchen sie eine globale Führungsrolle in diesem Sektor, der eigentlich genial, also genialer Akt
ja.
Ökonomisch, kapitalistisch.
Nicht alle Probleme sterben biologisch aus. Ich denke, mit der Demokratie geht das jetzt erst richtig los.
Die Probleme.
Meine Frage, wir haben legacy von der amerikanische Voting-Diskussion. Wie ist Ihre Position da als CCC?
Als CCC müsste ich jetzt sagen, da muss ich erstmal mit meiner Gruppe diskutieren. Also und dann hätte ich wahrscheinlich, wenn ich 5 Leuten frage, 17 Meinungen. Also okay, sagen wir es mal so, ich habe sowieso ein gestörtes Verhältnis zur Demokratie, muss ich sagen, weil was ist Demokratie? Das ist im Zweifelsfall alle 4 Jahre ein Kreuzchen machen und dann Diktatur auf Zeit. Nach einigem Verständnis. Das Problem ist ja, dass Demokratie... Bitte? Ja, wie gesagt, es gibt da unterschiedliche Verständnisse von und so weiter und so fort. Was ich nur andeuten will, ist, also E-Government wird oftmals missverstanden oder vereinfacht auf die Option, anstelle alle 4 Jahre ein Kreuzchen zu machen, dann alle 4 Jahre einen Mausklick zu machen. Das ist es natürlich nicht. Also ich sehe insbesondere die eigentliche Chance des Netzes, nämlich plebiszitäre Institutionalisierung von Regierungsarbeit, will sagen Dezentralisierung und auch Beteiligungsoptionen für den Bürger, dass die über ihn gefällten Entscheidungen ihm gegenüber offen sind, dass er sich daran beteiligen kann und so weiter und so fort. All das sind die Chancen, wo ich sage, klar, ich will eine Informations-, eine Kommunikationsgesellschaft, wo auch das staatliche Handeln tatsächlich mal dem Anspruch gerecht wird, die Bürger zu vertreten. Ich habe ja im Moment die bisschen absurde Situation, ich weiß nicht, wie wir das hier mit der Uhrzeit machen, aber gut, die absurde Situation innerhalb von ICANN beispielsweise, dass es da auf der einen Seite gibt es da jetzt 5 frei gewählte Direktoren und dann gibt es die Vertreter der Regierung und die sind absolut pikiert. Die sagen, wir, die Regierung, sind doch die Vertreter der Bürger der jeweiligen Länder. Warum soll es denn von Nutzern gewählte Direktoren geben? Die sind doch gewählt von Nutzern. Nutzern sind Bürger. Bürger sind Bürger von Ländern. Länder sind die, also Regierungen sind die Vertreter der Bürger. Warum sollen die Bürger selbst nochmal wählen? Das machen wir doch für sie. Und also da gibt es, wie gesagt, natürlich verschiedene Möglichkeiten, das zu sehen. Und da würden wir jetzt in eine sehr weit gefasste Diskussion kommen. Ich hoffe, ich habe deutlich gemacht, dass ich im Wesentlichen erstmal von Repräsentativität nicht so besonders viel halte, sondern eigentlich ist eher wichtig, finde, Strukturen so dezentral wie möglich zu schaffen, um tatsächlich hier in einer Kommunikation zu stehen und sich nicht von irgendwie Machtverhältnissen auf Zeit oder Ähnlichem da blenden zu lassen. Also ich könnte das jetzt noch ausführen, ich weiß nicht, da sind auch mehrere Wortmeldungen, das können wir vielleicht dann noch... Ja gut, ich habe auch irgendwann Hunger, aber okay. Machen wir erstmal da und dann glaube ich weiter.
Ich habe noch eine Frage zu diesem Zielmodell.
Ja.
Gibt es eigentlich Ansätze, also erkennbare Ansätze, dass sich das irgendwie ausweitet?
Ja.
Nach dem Ansatz der Steueroasen, dass es irgendwie Transformationsphasen gibt, also irgendwelche Karibikinseln ja. oder was, die sagen, hey, das ist Business, da ja. können wir Geld machen.
Und absolut, ja. Absolut. Im Moment findet es auf verschiedenen Ebenen statt. Es gibt natürlich Leute, also es gibt auch ganz interessante geografische Regionen, muss man dazu sagen, wenn man das nach Rechtsräumen durchsucht. Zum Beispiel gibt es San Marino, das ist so eine Art Vorort des Vatikan. Da gibt es alles mögliche, aber keine Urheberrechtsgesetzgebung. Und das liegt mitten in Europa. Da musst du nicht irgendwie mit dem Hubschrauber fliegen oder so, sondern da kannst du mit dem Auto von hier hinfahren. Also klar, es gibt jede Menge Leute, die bauen da Strukturen auf, deswegen, ich nenne es ja auch eher das Sealand-Modell, weil Sealand macht das so schön optisch sozusagen fassbar und von der Vorgehensweise, aber natürlich ist das eine Strategie, die ich auch anderen ja, freien Projektträgern empfehlen möchte. Es gibt schon einige Ansätze, aber es gibt noch nicht genug.
Aber sind das immer staatlich orientierte Ansätze?
Nein. Nein, definitiv nicht, sondern es ist eher so, dass du in einigen Ländern, die sind froh, wenn da überhaupt mal jemand irgendwas macht, was Geld ins Land bringt. Und entsprechend haben die auch kein Problem damit. Also nebenbei bemerkt, in islamischen Ländern ist Urheberrechtsgesetzgebung gilt dort als Verbrechen. Also Copyright ist, gilt absolut als Verbrechen. Es ist verboten. Ich meine, gut, sowas wie Zins ist da auch verboten. Es gibt trotzdem Banken. Also es ist eine relativ komplexe Angelegenheit, die Scharia da sozusagen möglich macht, und ich stehe auch gar nicht auf die Art und Weise, wie die da Frauen behandeln, aber geografische Regionen haben da alle so ihre Eigenarten und da gibt es sehr interessante.
Also, gibt es irgendwo
abrufbar? Scharia.net. Stichwort Copyright. Kann ich auch gleich, ich glaube. Denn das ja. Nee, irgendwie die Netzanbindung ist hier. Keine Ahnung. Nächstes Mal. Es gibt islam.org und scharia.net, da kannst du, die haben Suchmaschinen, fünfsprachige Suchmaschinen, das ist prima organisiert, kannst du nach den Stichworten suchen. Ja. Da war noch einer.
Ja. Nochmal eine Anmerkung zu den Sachen. Also zum einen meinst du, die praktische Seite, die praktische Nutzung des Netzes wird eben auch Copyright und so weiter verhindern. Das ist vielleicht ein Kampfpunkt, der gerade irgendwie ansteht. Mhm. Aber hier mit Tara, denke ich, ist da auch erstmal die politische Diskussion und auch eben, ja, im weitesten Sinne Agitation, wo ich denke, wo hier im Raum noch nicht mal auf die Einigkeit herrscht. Mhm. Und zum anderen auch, ja, stellenweise Diskussionen sind, die eben auch rückläufig werden können. Mhm. Also zum einen gibt es diesen blöden Streit zwischen GNOME und KDE, also auch der technischen Seite, wo KDE dann eben auf die nationale Schiene introduziert wird, weil Deutschland eben keine Idee mehr hat, was irgendwie in die Richtung geht. Also Nationalstrukturen sind auch. Auf der anderen Seite eben muss man sich aber auch, denke ich, mal klar machen, dass, ja, was du eben schon meintest, irgendwie in den bestehenden Strukturen zu agieren und sich um die Bezahlung von Leuten als wesentliches Moment irgendwie im Kopf zu machen. Also ist das nicht irgendwie eine reine Reaktionssache, indem man sagt, wir müssen etwas machen, was auch sehr gut integriert werden kann in den Kapitalismus. Also ist ja gerade erstmal so, dass das ja auch ein Modell war, was nicht ja, zerschlagen werden sollte, weil es ja eine neue Hoffnung damit verbunden war, auch von staatlicher Seite. Und da muss man halt eben auch aufpassen, inwieweit das nicht eben auch nach hinten losgeht. Und
Also lass mir versuchen, dir folgendermaßen zu antworten. Du sprichst da Themen an, die natürlich weit über das hinausgehen, was ich hier irgendwie in diesem kurzen Zeitraum hier auch mal vorstellen wollte und so fort. Ich glaube nicht, dass es notwendig ist, dass sich alle Teilnehmer am Geschehen auch nicht auf so einer Konferenz wie dem hier einig sind, weil es ging ja nicht darum, eine Partei zu gründen oder so, sondern bestimmte Themen zu diskutieren und vielleicht bestimmte sich mit Entwicklung zu beschäftigen und Handlungsoptionen aufzuzeigen und so fort. Du hast da sozusagen ein, zwei Stichworte drin gehabt, eben so, die, wie sagen wir, in Richtung Antikapitalismus und so fort deuten, die glaube, man besser im kleineren Kreis beim Mittagessen diskutiert, als im Versuch zu unternehmen, hier nochmal so ein Fass aufzumachen, dass also dann in der Tat noch ganz andere Selbstverständnisse hier notwendig macht, bevor man das wirklich im Detail diskutieren kann. Deswegen, also ich hätte, um die Wahrheit zu sagen, auch einfach dann irgendwann auch Hunger und würde vielleicht vorschlagen, wir brechen das an der Stelle hier ab und so.